Ende dieser Woche ist es soweit, unsere Dynasty-Rankings gehen online. Diese sind allerdings nur für Patreon-Mitglieder ab dem Tier 4 freigeschaltet. Für nur $5 im Monat. Lasst den überteuerten, schlechten Kaffee von Starbucks weg und sichert euch die geilen Dynasty-Rankings und den dazugehörigen, demnächst erscheinenden Rookie-Guide plus noch andere Features. Schaut gerne mal auf Patreon vorbei. Dort sind verschiedene Tiers, verschiedene Features. Kommt in den Discord-Channel, joint und genießt die Folge. Die ist unfassbar.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist heute wie jede Woche Raphael und wir haben uns nicht lumpen lassen, wir gehen heute international, wir haben einen hervorragenden Gast, ihr werdet es wahrscheinlich in der Folgenbeschreibung schon sehen. Ja, muss ich ihn überhaupt noch einleiten und erwähnen? Ich muss ihn auf jeden Fall ehren. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Stony von Stoned Luck. Also, ich glaube, jeder kennt dich, aber für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du vielleicht mal sagen, wer du bist.
Ja, ich bin der Stony, die 50% vom Stoned Luck Fantasy Football Podcast aus Wien. Wie gesagt, ja, international ist relativ, ne? Ist so, ja, Dreiländereck, ne? Wir sind ja alle nur in der Dachregion. Wir schneiden uns ja gerne selber, ne? Wir haben eh schon eine kleine Bubble, jetzt machen wir es noch kleiner, weil wir nur Deutsch reden. Ja, und wir hupfen dort auch herum, machen in Wirklichkeit auch Fantasy-Football noch und nöcher, bisschen Entertainment und gibt's auch jeden Montag live auf Twitch und dann halt eben auf allen Podcatchern den Podcast dazu in der Audioform.
Ja, nice. Ey, ich freue mich übertrieben, dass du da bist, Stony. Du hast ja heute Doppelschicht, ne? Erstmal hier bei uns und gleich zum Livestream rüber bei Twitch.
True.
Und geil, dass du da bist. Ich habe richtig Bock. Wir haben ja echt viel Kontakt so, auch privat und so. Ich kann nur sagen, die Jungs sind top. Supportet die Leute und lass uns loslegen.
Jo. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Danke, dass du da bist. Und ich muss, bevor wir loslegen...
Danke für die Einladung auf alle Fälle.
Ja, das hat Raphael... Also Raphael ist ja... das sagt er jetzt nicht nur so daher, ne? Wenn ich Raphael über dich reden höre, dann denke ich immer, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie dann immer so fehl am Platz und denke mir, existiert Upside nächste Woche noch? Oder?
Ja, ey, sorry.
Wir eskalieren halt immer so gewaltig. Es ist ja immer auch irre, ne? Auch in Season ist halt immer, man muss halt dann schon sagen, es gibt halt dann immer wenig Leute, es gibt schon viele, die es schauen, aber wenig, die dann auch wirklich wach sind. So bei einem Thursday Night Game, wo es um nichts geht und dann brüllen wir noch immer um 4 Uhr in der Früh und das verbindet halt einfach.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir haben schon viel durch gemeinsam und ich muss einfach sagen, ich bin halt auch so ein Mensch, der, wenn ich merke, da ist menschlich halt was dahinter und das sind coole Leute, dann bin ich halt immer noch mehr on fire. Das ist einfach so. Das ist wenn ich den Eindruck habe, Steph Curry ist ein cooler Typ, obwohl ich den gar nicht kenne, ne, und das ist immer voll einfach so irrational und ich denke einfach, der ist cool, dann mag ich den noch viel mehr. Wenn ich jetzt wüsste, Curry ist ein Spasti, so dann...
Die nahe Beziehung zu unseren Helden, die genau, uns nicht
genau.
kennen.
Genau, genau. Ich suche so immer so eine Bindung irgendwie und ja, bei euch hat es direkt geklickt und deswegen der Hype ist real auf jeden Fall.
Stimmt, cool.
So, in der Realität sind jetzt ein paar Minuten vergangen, weil ich, wie ihr gehört habt, den Anfängerfehler gemacht habe und ein falsches Mikrofon ausgewählt habe. Ich habe zum Glück früh genug bemerkt, also jetzt wieder in gewohnter Qualität hier, auch von mir. Deshalb kann es losgehen. Wir starten unsere heutige Folge.
Ist schön, dass ich auch auf dich so wirke, Christian, wie ich sonst nur auf Frauen wirke. Ja? Die werden ja sonst immer nervös, wenn ich mit ihnen rede. Jetzt wirst du es auch
ja, man muss das ist cool. Man muss dazu sagen, du bist ja hier per Video, also du bist ja, wir nehmen über Discord auf, beziehungsweise nehmen wir nicht auf, aber wir reden über Discord und du bist per Bild zugeschaltet und das irritiert mich schon so ein bisschen. Also es ist ja schon so, also du bist schon ein netter Typ.
Ist schon handsome, ja.
Ja. Muss ich sagen. Aber jetzt starten wir wirklich in die Folge.
Das finde ich nett.
Bevor es hier noch in weitere Lobhudeleien endet. Und bevor wir das, also ganz am Anfang muss ich oder mache ich gerne, ich ehre gerne den Gewinner des Tippspiels von Upside letztem Jahr. Die Community hat sich ja zusammengefunden und ein Tippspiel organisiert. Ich glaube, es waren im Endeffekt irgendwie 90 Leute, die dann teilgenommen haben über Kicktipp. Und der Gewinner, der kriegt auch eine Kappe von uns, haben wir am Anfang gesagt. Der nennt sich Sherlock, wie der Sherlock, nur der Sherlock. Und herzlichen Glückwunsch an dich. Wir sind ja schon im Austausch gewesen, werden deine Kappe ja bereitstellen, es sei denn, du willst eine von diesen hervorragenden Tassen, die Raphael angekündigt hat auf Twitter.
Oh shit, ja stimmt. Ey, das haben wahrscheinlich die meisten Hörer gar nicht mitbekommen, sondern nur die auf Twitter und auf Instagram. Das ist ja nur ein Drittel oder ein Viertel von unseren Hörern. Ja, kommt auf jeden Fall mal in den Discord-Channel oder geht mal auf Twitter oder Instagram, @UpsideFantasy. Ja, wir haben da auf jeden Fall was Geiles organisiert. Wir werden da die Tassen rausknallen, wenn die T-Shirts und so alles fertig ist, wenn der Shop da ist. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch was freuen.
Ja. Und was das Tippspiel angeht, ich habe heute erst eine Nachricht bekommen, dass schon wieder die nächsten Planungen für nächstes Jahr losgehen. Also da wird es auch wieder was Neues geben. Wir sind auf jeden Fall da am Start. Genau, Merchandise wird es geben, Tassen und Shirts. Und was es auch geben wird, sind diese Woche die Dynasty-Rankings von uns. Also da auch immer bei den Social-Media-Kanälen vorbeischauen oder eben auch auf Patreon. Wir werden das ja da überall verbreiten. Und dann könnt ihr euch die Rankings von uns angucken und hoffentlich dann auch zu den Startup-Drafts nutzen. Ja, und dann seid ihr vorbereitet. Jetzt geht's in die News. Wir hatten ein paar Trades diese Woche.
Ja, nicht hoffentlich. Natürlich müsst ihr es dann auch nutzen, weil dafür sind sie ja da. Also wenn es die Rankings dann schon gibt, dann druckt das euch aus, saugt das euch überall runter und nehmt das für die Draft.
So nämlich. Ja, wir sind hier immer...
Sonst habt ihr ja nicht den Upside. Wir sind
hier immer ein bisschen wie soll ich sagen... Ja, mir fällt das
Wort nicht ein. Wir haben nicht diese Verkaufseigenschaften wie du es.
Ne? Genau, ja.
Ja, ihr seid so Lowballer. Aber natürlich sind sie dafür da, dass er sie auch runterladet. Ja. Ich habe vorher schon ein bisschen mitgehört. Ich war ja ein bisschen so die kleine Maus im Raum. Sie zahlen ja jetzt extra an. Darauf bringt sie ja extra früh, weil irgendeiner von euch aus der Community draftet. Für einen macht er das. Einen oder zwei Tage vorher.
Also ja, aber wenn einer anfragt, dann sind wir auch da. Dann muss es auch kommen. Dann müssen wir liefern.
Drückt's auf Download.
Und deswegen passt das. Ja, wir hatten einen Trade in der...
Das ist Commitment.
Ne, so ist es. In der Real NFL hatten wir einen Trade. Und da ging es um die Dolphins vor allem. Wir bewerten jetzt erstmal den ersten Trade. Das war nämlich, dass die Dolphins von Nummer 3 zurück auf Nummer 12 sind. Die San Francisco 49ers sind hoch, haben 3 First-Rounder, genau, einen in 21, 22 und 23 abgegeben. Ja, Stony, hast du von Real NFL überhaupt Ahnung oder bist du auch nur der Fantasy-Typ?
Ich bin 99,9% der Fantasy-Typ, aber ja, ohne diesen Real-Life-Blödsinn gibt es halt leider Gottes auch nicht unter Fantasy, deshalb muss ich mich mehr mit dem Blödsinn auch auseinandersetzen.
Wie fandst du das Ganze?
Ich finde Trades überhaupt diese ganzen Fantasy-Player around the world, wir sind geil auf Trades. Deshalb, ich warte immer auf sowas taugt man halt, ja, egal was da in Wirklichkeit machen. Wenn ich mir jetzt dann aber anschaue, dass sie in Wirklichkeit 3 First-Round-Picks für den Nummer 3 dieses Jahr durch die Gegend schießen, da müssen sie schon ziemlich, ziemlich überzeugt von einem von den Quarterbacks sein. Stinkt halt nach Quarterback, ja. Ne? Muss man halt dann auch ganz offensichtlich sagen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also ich wüsste jetzt ja nicht, ich war ja nicht live dabei, ich habe ja keinen von denen gescoutet. Ich lese ja auch nur die Berichte und da glaube ich fast, dass aber, T. Lawrence und so, ne, und dann vielleicht, keine Ahnung, Wilson oder was, und ich weiß nicht, ob Fields oder wenn wirklich 1, 2, 3 dann Quarterbacks gehen, ob ich für den so all in gehe, I don't know, da müssen die vor den Niners, was ganz was Eigenes sehen, sage ich mal.
Ja, das Krasse ist ja, wie die Leute spekuliert haben, wie viel man für Deshaun Watson ausgeben darf, kann, sollte. Da wurde ja schon spekuliert, ja, 3 First Round, das ist zu viel, ja, das passt nicht vom Value her. Und dann gibt man jetzt 3 ab für einen Rookie. Also es ist ja ist schon echt ein harter Preis. Und es gehen auch schon Gerüchte rum, dass die an Mac Jones eher interessiert sind als an Lance.
Ja, die Gerüchte kannst du ja komplett in die Tonne kloppen, das ist natürlich vollkommen
blöd. Aber das wird spannend, das wird doch spannend. Ich glaube, bis zum Draft werden wahrscheinlich viele Threads auf Twitter existieren, wo man darüber philosophiert, ja, ist es Mac Jones, ist es Field, ist es Land. Das wird auf jeden Fall spannend, aber ich finde es auch ein bisschen zu teuer. Aber wenn du halt für eine Position hochgehst, dann halt für einen Quarterback und wenn er einschlägt, dann haben sie alles richtig gemacht.
Die Sache ist halt die, wir sind eben nicht bei den Teams und man muss schon auch immer sagen, ja, wenn sich immer die ganzen Semi-Super-Insider und so da immer melden, die werden sich schon was überlegen. Das sind NFL-Teams und das sind Leute, die machen nichts anderes den ganzen Tag. Und wenn da irgendeiner sagt, das ist es uns wert, dann drücken die einen Knopf. Die wird nicht interessieren, was der kleine Rafa oder der Christian oder der Stony da irgendwie zum Sagen haben und die geben auf unsere Meinung überhaupt nichts. Aber es ist auch so wie, ich glaube, du hast es eh auch irgendwann einmal geschrieben, Rafa, ja? Kaum geht es um einen Running Back, ist, wow, Alarm, was, wie kann man den so zahlen? Geht's um irgendeinen anderen, der überzahlt wird? Naja, kann man sich schon, also Mac Jones oder das, in Wirklichkeit, in 2 Wochen redet keiner mehr drüber, was die San Francisco 49ers dafür hergeben haben, für den Typen, den sie sich da holen, sondern in 3 Jahren meldet sich wieder jeder und sagt, was das nicht für ein Scheiß-Trade war und was, wie sie sich nicht da ruiniert haben, ne? Und das ist halt dann immer leicht, ja. Wenn die heute sagen, das ist unser Mann und das machen wir, dann machen sie das sowieso. Und dann ist ihnen in Wirklichkeit auch wurscht, was wir da reden oder was irgendeiner ihnen da jetzt für ein Grade gibt für diesen Trade, ne?
Ja, das ist halt auch immer super spannend. Das ist immer viel Spekulation und jeder hat eine Meinung natürlich, ne? Ich weiß noch damals, dass die Giants Barkley gedraftet haben, anstatt vielleicht einen Sam Darnold oder so. Da war der Aufschrei auch groß, bei mir auch. Ich hab's auch nicht verstanden. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, Sam Darnold scheint auch nicht die Antwort gewesen zu sein. So in dem Maße, wie man das,
stimmt, ne? Genau.
Also, es ist halt immer, man kann das halt immer im Nachhinein erst beurteilen. Das ist wie bei Dynasty Trades, ne? Leute fragen mich immer, ja, soll ich den traden für den traden? Ja, kann ich der erst, also, ich kann nur im Vakuum betrachten den Trade und sagen, okay, ich würde lieber die Seite nehmen. Aber wer den Trade gewinnt, zeigt sich dann ja auch erst im Verlauf des
Jahres. Ja, aber wir sagen doch immer Process über Result und dann musst du halt auch, dann war Barkley halt schon die falsche Entscheidung, Raphael.
Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv, ist so. Ja.
Wahrscheinlich. Aber, weil wir das auch, wir haben das erst vor kurzem mal diskutiert, Raph, ich habe dich angeschossen wegen dem. Glaubt ihr nicht auch, dass jetzt eben, weil jeder immer sagt, das ist ein, ich sage auch, 3 First-Rounder, aber glaubst du, dass die vielleicht wissen oder abschätzen können, was ist 2022, was ist 2023, was da so in etwa kommt und die sich einfach denken, wir gehen jetzt all in mit dem Quarterback, wenn der dann nicht die Antwort ist, okay, war so ein Schuss in den Ofen, aber die nächsten 2 Jahre kommt annähernd nichts an den oder die Spieler heran, die wir dieses Jahr kriegen könnten damit.
Ja, man muss ja auch immer sehen, dass Future Picks sind auch immer weniger wert als die aktuellen.
Das stimmt,
Picks,
ne? Als der aktuelle.
Ne? Ich bin scheinbar auch der Einzige, der den Trade ziemlich geil findet, aus beiden Sichten. Ich finde es auch aus San Francisco-Sicht ziemlich geil, weil wir müssen uns immer überlegen, wo landen die 49ers mit eben dem durchschnittlichen, vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlichen, aber ja nicht ganz kotigen Quarterback Garoppolo. Gut, der ist schon schlecht. Ich will es nicht schönreden.
Boah, das ist aber echt, das ist nett formuliert.
Ja, ich wollte es versuchen, ein bisschen schön zu reden, aber es liegt ja auch viel an Shanahan und Co. Die 49ers haben halt ein Team, was jetzt nicht irgendwie in Top-10-Regionen picken wird, auch mit Garoppolo. Und deshalb denke ich einfach, das ist so das fehlende Stück, was den 49ers tatsächlich irgendwie dann wieder die Edge geben kann über den Rams, über die Cardinals und die Seahawks brauchen wir im Moment nicht sprechen, aber obwohl doch, die Cardinals werden ja wieder gut geredet, was ich nicht so ganz verstehe, aber ja, also ich glaube, es ist so das fehlende Puzzlestück, was den 49ers helfen kann und von daher finde ich es eigentlich ziemlich geil, wenn sie sagen, hey, wir haben da Justin Fields zum Beispiel, den finden wir super geil, dann do it. Ja.
Surefire Start, Day One Starter aber dann, oder? Dann starten sie mit ihm in die Saison.
Ja, sie sagen ja jetzt, Garoppolo ist our guy und so. Also das habe ich schon gehört. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, ne, mit Josh Rosen. Das ist natürlich vollkommener Bullshit. Ja, also wenn sie viel, also egal, wen sie an 3 draften, der startet natürlich.
Ja, also ich finde den aus Real-Life-Sicht halt auch, vielleicht kam es ein bisschen falsch rüber, ich finde den gar nicht schlecht, den Trade. Nur ich fand es halt interessant, dass man Deshaun Watson für 3 First halt kritisiert hätte, aber 3 First für einen Rookie halt irgendwie sagt, dass es okay ist. Ich finde, alle haben irgendwie gewonnen. Genau. Es gab ja dann noch einen Trade,
zu dem wir gleich kommen. Ja, da finde ich nicht.
Ja. ja, da hat dann, genau, da haben sie dann wahrscheinlich wieder viel zu viel bezahlt, um dann wieder hochzugehen. Aber
Ja, da kommen wir halt genau zu dem Punkt, was Stoney eben sagte mit Positional Value und so. Ich glaube, Stoney war es. Also sie gehen jetzt wieder hoch. Die Dolphins sind von 12 wieder auf 6 hoch mit den Eagles, haben 2 First-Rounder abgegeben und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ne? Wenn du kein Quarterback nimmst, dann bringt es dir überhaupt keinen Value. Und viele argumentieren ja dann damit, ja, sie sind dann hochgegangen, um their guy zu picken. Ne? Und was ist das denn für eine Argumentation? Also sie gehen erst runter auf 12 und verlieren damit ihren Guy, gehen aber dann wieder hoch, gehen effektiv quasi 3 Plätze zurück, um ihren Guy zu kriegen. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, diese Logik.
Ja, denken vielleicht die, dass man mit 3 eben, wer ist ihr Guy? Wenn ihr Guy jetzt ein Wide Receiver oder dieser Pitts ist, vielleicht denken sie sich an 3, den zu nehmen ist, weiß ich nicht, Blasphemie oder keine Ahnung, ist das so verpönt, wenn du an 3 jetzt, na, es ist ja so, weißt du, das ist so, ja, dann machen wir das, weil dann schaut es nicht so arg aus oder I don't know.
Ja, und dann nehmen die Falcons an,
Wem nimmst du an 3 nicht, den du an 6 nimmst?
Ja, genau, das ist das Ding halt. Also ich finde, so kannst du ja kein Franchise führen, aber deswegen bin ich ja auch nicht der GM, sondern du hast es eben schon gesagt, machen andere. Also ich finde, die Dolphins haben da schon reingekotet, aber wir werden sehen.
Aber guck mal, es ist auch immer, wir kennen halt, und das wird ja auch die ganze Draft-Vorbereitung wird das uns begleiten, wir kennen deren Boards einfach auch nicht. Ne? Und wenn die da jemanden haben, wo die sagen, ey, der Tackle oder der Guard, ich weiß gar nicht, ob es einen Guard gibt, der irgendwie in den Top 10 geht, aber sagen wir das einfach, stellen wir es einfach mal hin, einfach, gehen wir mal davon aus, dann müssen die halt da den Guard oder den Tackle oder den was auch immer da nehmen, wenn der auf dem Board halt auf 6 ist, dann müssen die halt da, weißt du, also wir kennen halt deren Big Boards nicht und deswegen ist es immer so ein bisschen schwer zu beurteilen. Die werden sich schon vielleicht was dabei gedacht haben, aber wenn man so da, wenn man davon ausgeht, dass NFL-Teams sich immer was dabei denken, was sie tun, ja, dann frage ich mich immer, was ist bei den Texans los, ne?
Aber was ist mit den Texans? Was haben die damit zu tun?
Nein, ich frage mich einfach nur, weil Stoney eben meint, ja, die werden sich schon was dabei denken. Und wenn ich mir dann die Texans angucke mit ihren drei Running Backs, dann frage ich mich, ja, okay, wenn die sich wirklich was dabei denken, dann, ja, dann bin ich ja beruhigt.
Was halt allgemein schon irre ist, dass die Dolphins jetzt über die nächsten 3 Jahre schon 6 First-Rounder haben oder so, ne? Das ist halt schon...
Und schon ein gutes Team haben.
Munition, ne? Hat man da schon, ne?
Mhm. Ja, fehlt halt der Quarterback, ne?
Die Sache ist halt immer die, wo dann jeder immer sagt, ist das jetzt für die Dolphins auch dann so now or never? Du hast einen hohen Rookie-Pick, mehr hast du nicht. Weißt du, ob der jetzt dann wirklich die Antwort ist oder nicht, I don't know. Deshalb, Christian hat ja vor Tagen noch gesagt, im Fantasy bin ich meistens immer der immer eher zu den Spielern, in die Spielerrichtung als wie in die Draft-Pick-Richtung tendiert, sage ich jetzt einmal so. Weil du da zumindest schon halbwegs was gesehen hast. Also,
Auf jeden Fall. Ich weiß
nicht, ob da jetzt so der allgemeine Tenor, ja, die Dolphins die nächsten 3 Jahre, die haben jetzt schon ein super Team, die waren jetzt schon on the brink of a Playoff-Team und now und jetzt haben wir so viele, und wir werden die neue Dynasty. I don't know.
Ich habe heute eine Umfrage auf Twitter gemacht, ob jemand lieber den 1.07 im Dynasty-Startup hätte oder Jerry Jeudy. Und eben als ich das letzte Mal geguckt habe, war der 1.07 tatsächlich vorne.
Warte mal, Dynasty-Startup? Nee, du meinst Rookie, oder?
Entschuldigung, genau, Rookie-Draft.
Ja, okay,
genau.
Weil das wäre natürlich crazy. Ja, okay.
1.07 Dynasty-Startup nehme ich jedes
Mal. Ja, den hätte ich auch genommen, ja.
Deswegen habe ich auch mal gefragt.
Entschuldigung, ja. Nee, Rookie-Draft. Also, und da verstehe ich die Leute halt auch nicht. Also, keine Ahnung. Das Komische dabei ist, das Paradoxe, überall, wo ich versuche, Jeudy zu kriegen, reicht zum Beispiel ein First-Runner nicht. Und wenn ich versuche, ihn zu verkaufen, dann bieten die Leute mir irgendwie einen Third-Rounder an. Also, keine Ahnung, ey.
Keinen First-Rounder, gell?
Ich verstehe es nicht. Aber egal.
Ja, das ist immer wieder bei dem Ding so. Wenn ich T.Y. Hilton habe, ist er der beste Mann der Welt. Habe ich nicht.
Das ist der Besitztumseffekt.
Ja, genau. Aber um zurück zum Trade zu kommen, wer natürlich dabei gewinnt, da kommen wir später noch zu. Das wäre jetzt blöd, das zu sagen, weil wir haben noch gar nicht das Thema der Folge genannt. Ihr werdet es natürlich sehen in der Beschreibung. Aber es sind Gewinner und Verlierer der Free Agency. Und deshalb... Ja, werde ich es hier noch nicht erwähnen und gehe einfach über zum nächsten News, zum nächsten Signing. Und das hat wieder mit denen zu tun, die gerade getradet haben. Die Eagles, die haben Quarterback Joe Flacco gesigned. Wird das, jetzt sind wir doch schon beim Gewinner, komm, jetzt nenne ich es einfach. Also wer damit gewonnen hat, ist natürlich Jalen Hurts, weil die Eagles werden sich zu der Jalen Hurts committen, machen auf Quarterback nichts mehr auf 12 und haben Joe Flacco gesigned, was für mich natürlich auch ein klares Zeichen dafür ist, dass Jalen Hurts auf jeden Fall starten wird. Was sagst du dazu, Stoney?
Joe Flacco interessiert mich überhaupt nicht. War nie Elite, wird nie Elite sein. Ich habe keine Panik, wenn Joe Flacco jetzt dort eben herumhopselt. Macht mich als, ja, ich sage jetzt einmal in Redraft, als einer der Hunter von Jalen Hurts überhaupt nicht nervös. Und auch als Dynasty-Owner wird mir das eigentlich nur mehr taugen, dass da jetzt einer wie Flacco herumrennt. Das ist eher diese, ja... Die Sicherheitsvariante, die Versicherung, als wie irgendetwas anderes.
Ja, ich habe da zwei Ansätze. Einmal ist für mich auch einer der größten Gewinner, Jalen Hurts, vor allem in Redraft, weil der war von Woche 14 bis 17 Quarterback 7, hatte 272 Rushing Yards, war damit an Nummer 2, 3 Rushing Touchdowns, war tight, auch da Nummer 2. Und also in Redraft werde ich ihn auf jeden Fall in den Top 10 haben und wenn er mir in der 10. Runde in den Schoß fällt, werde ich ihn auf jeden Fall nehmen. In Dynasty weiß ich das noch nicht, weil sie waren wohl sehr an Zach Wilson interessiert, so hört man zumindest aus dem Front Office, waren sich aber nicht sicher, ob sie den da noch bekommen an 3. Und deswegen sind sie halt zurückgegangen, haben sich erstmal zu Jalen Hurts bekannt. Aber in Dynasty bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den da in den Top 14, Top 15 habe, weil ich schon die Chance besteht, dass er vielleicht, weil er war aus Real-Life-Sicht letztes Jahr nicht gut. Aus Fantasy-Sicht war er natürlich Gold, weil er die Rushing-Ability hat. Aber aus Real-Life-Sicht war er kein Top-Quarterback. Und wenn er da sportlich gesehen nicht den nächsten Schritt macht, kann ich ihn in Dynasty erstmal nicht in den Top 15 haben, sondern muss ihn erstmal ein bisschen zurückschieben. Aber da wird sich dann natürlich zeigen, wie seht ihr das in Dynasty?
Die Frage für mich, die ich hier noch stellen wollen würde, ist, wer macht zuerst den nächsten Schritt? Jalen Hurts oder Tua Tagovailoa?
Ja, das ist eine starke Frage.
Die Frage ist, was mir eben als nächsten Schritt eben so, der nächste Schritt muss ja natürlich dann Tua sein, weil er noch nicht wirklich solche Games abgeliefert hat, wie Jalen Hurts. Und ich sage auch schon, auch weil er Real Life jetzt nicht so hoch angesehen wird, da waren schon ein paar Spiele dabei, wo du gesehen hast, er könnte es schon reißen. Also gerade das bei die Saints und so weiter, wo du gesehen hast, er will und er will es zumindest an sich nehmen, dieses ganze Spiel. Ich vergleiche ihn irgendwie, jetzt nicht von der Spielart, aber so mit Duck. einen, den du willst nicht, dass der Typ gut ist, weil er nicht so der Prototyp Quarterback ist, aber er ist einer, der sich in den Momenten nicht versteckt. Und er nimmt das dann an sich. Und ich weiß noch, dieses Saints-Game, da war auch Miles Sanders ein ganz ein anderer Miles Sanders, als was wir ihm vorher gesehen haben. Und eben hört's dazu eben dieser, okay, entweder ich verkack's jetzt oder ich verkack's nicht, aber wenigstens mache ich was. Also ich mache jetzt nicht da den, ich manage da jetzt irgendwas oder ich, sondern ich probiere jetzt irgendwas zum Kreieren und das taugt mir eigentlich. Und deshalb Dynasty-mäßig, ich glaube, so langfristig schaut er nicht nach der Antwort aus, die Eagles suchen. Aber eben so das nächste Jahr, finde ich, als Dynasty-Owner, bin ich schon eher erleichtert, als wie das, was alles auf mich zukommen hätte können. Du musst ja auch denken, was haben die investiert für Jalen Hurts letztes Jahr, wo hast du den pickt und was hast du jetzt in Wirklichkeit von ihm. Ja? Also es ist schon, ich finde, er hat einen Riesenpump bekommen durch die ganzen Spassetteln, die Eagles da jetzt gemacht haben.
Eine Sache, die ihn ausgezeichnet hat, auch am College bei Ohio State, war ja auch sein Work Ethic. Ne? Also er war auch immer sehr...
Stimmt.
Hat sich immer reingehangen und das waren so die Reports aus dem College, dass er da auf jeden Fall einer ist, der sich auch immer reinhängt und da eine gute Ability hat. Wenn man mir die Frage stellt, Tua oder Jalen Hurts, würde ich schon fast sagen, dass ich eher an Jalen Hurts glaube als an Tua. Aber Tua natürlich auch einer der Gewinner von diesem Trade, ne? Weil es bestand ja die Möglichkeit, dass die Dolphins
aber er ist irgendwie schon weiter, oder? Findest du nicht, dass das Hurts schon weiter ist? Ich finde, in die 4-5 Spiele, was wir von ihm gesehen haben, war er für mich schon... Ja, ein, zwei Schritte voraus, vor Tour. Ich glaube, Tour muss ja. Jetzt erst einmal so... Ja eben, aber es war ja eben so, dass ich glaube schon auch, dass er der bessere Mann ist. Aber wenn ich so sage, so, wer wird den nächsten Schritt machen, glaube ich, den nächsten Schritt, der wird für Tour viel leichter sein, als wir den nächsten von Hurts. Weil wir sind bei Hurts jetzt gerade an dieser Kante, wo du sehen willst, kann er es für immer sein? Kann er der Philadelphia Eagles Antwort sein oder nicht? Dass er die Antwort über 5-6 Spiele sein kann, das hat man in Wirklichkeit schon gesehen. Also ich glaube schon, das hat er schon drinnen. Tua hat noch immer mit dem zu kämpfen, kannst du überhaupt Quarterback spielen in der NFL? Weißt du, so auf deine Art und Weise.
Ja, was ich halt finde aus deiner Sicht, und da kommen wir auch dann später zu den Rankings, wenn die veröffentlicht werden, werde ich wahrscheinlich Tua überhört haben, weil es bestand die Möglichkeit, dass die Dolphins an 3 einen Quarterback nehmen. Das haben sie halt nicht gemacht. Und das zeigt mir, glaube ich, dass die ihm das Vertrauen schenken. Sie haben jetzt Will Fuller dazu geholt. Vielleicht machen sie im Draft noch was für die O-Line. Vielleicht holen sie noch einen Wide Receiver. Ich glaube, dass Tua aus Dynasty-Sicht, aus Real-Life-Sicht, eher Starterpotenzial hat für 2022 und 2023 als Jalen Hurts. Wegen dieser News, dass sie halt wahrscheinlich runtergegangen sind, weil sie ihren Quarterback, also Zach Wilson, nicht bekommen haben, die Eagles. Und für die Dolphins, die haben sich, glaube ich, klarer bekannt zu Tua als die Eagles zu Hurts.
Ja, und dafür, glaube ich, ist die NFL zu schnelllebig. Also wenn Tua ein komplett kultiges Jahr abliefert, dann sehe ich da die Dolphins
nicht. Klar, wenn er komplett reinscheißt, dann ist natürlich, haben die natürlich keine Chance mehr.
Ja.
Das ist
richtig. Ja, da sind es aber beide weg. Das sind
ja, klar.
Dead Life.
Nee, sehr gut. Dann haben wir noch eine News, wo wir jetzt auch wieder vorgreifen könnten. Ich werde die News einfach mal verkünden, wir gehen später darauf ein, würde ich sagen. Damian Williams hat einen Einjahresvertrag bei den Chicago Bears unterschrieben. Wie gesagt, wir kommen gleich drauf. Deswegen mache ich weiter mit der nächsten News. Und das ist, dass die Colts T.Y. Hilton zurücknehmen. Ja, auf einen Einjahresvertrag, ne, wird jetzt eine neue Waffe für Carson Wentz, falls man überhaupt, mit ihm als, ich weiß nicht, ihr kennt meine Meinung dazu. Also was glauben wir zu T.Y. Hilton? Ich hatte ja auf das Paris Campbell Breakout hier gehofft und so ein bisschen auch auf Pittman geschielt. Mit T.Y. Hilton weiß ich nicht. Also da sind mir jetzt wieder zu viele in der Verlosung. Ich glaube, T.Y. Ja. Hilton ist jetzt auch nicht mehr der klassische Wide Receiver 1, auch wenn er gegen Ende der Saison halt echt wieder gut abgeliefert hat. Ja, ich weiß nichts mit der News anzufangen tatsächlich. Aber wir haben ja Stoney hier mit seiner Fan... Oder Raphael, leg du los.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, blöd für Pittman, blöd für Paris Campbell, gut für keinen. Weil ja,
das passt.
Jetzt hast du halt da wieder 3 rumlaufen, wie sieht die Volume aus, was macht Carson Wentz? Ich weiß es nicht. Ist schwierig, T.Y. Hilton kam zum Ende der Saison nochmal richtig ran, aber Pittman wird wahrscheinlich im zweiten Jahr den nächsten Step machen. Ich denke... Ja, T.Y. Hilton, ich habe ihn in einem Dynasty-Team, deswegen muss ich ihn jetzt gut reden. Ich glaube, er wird schon ein Spieler sein, der seine Boom-Wochen haben wird, aber er wird leider nicht so konstant sein, dass du ihn jede Woche aufstellen kannst. Das ist halt schade. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch bei Pittman. Ich glaube, die werden sich alle gegenseitig da die Targets stehlen und die Yards stehlen. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich keinen von den dreien jede Woche aufstellen können, sondern halt gucken, wie sich die Saison entwickelt und dann halt evaluieren, wen ich jetzt davon aufstelle. Aber keiner ist safe für mich.
Kann ich in Wirklichkeit nur zustimmen. Ja. Überhaupt so, hast du viele Leute, die du füttern musst, dann hoff, dass du viel Nahrung im Haus hast und ich weiß nicht, ob das dort so der Fall ist, ja. Also, I don't know. Sie werden ja trotzdem, eben Jonathan Taylor ist auch gegen Ende des Jahres so stark gewesen, so Carson Wentz jetzt ja nicht der, der war so, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, er ist jetzt wieder bei seinem Papi, na, beim Reiki Frankie und da werden sie ja schon irgendwas zusammenschnitzen und so. Ich hoffe doch, da ist sicher nicht schlecht, wenn du so einen Typen wie T.Y. Hilton im Haus hast, aber ob es jetzt eben so viel bringt, Woche für Woche, I don't know.
Also aus Real-Life-Sicht gut, auf jeden Fall gut für alle, aus Fantasy-Sicht genau. Wahrscheinlich nur für Wentz gut, für alle anderen schlecht.
Eher bescheiden.
Ja. Aber ich denke, mit dem Fazit können wir das genau so stehen lassen. Und wir gehen weiter zu den Jets. Die Jets haben Running Back Tevin Coleman unter Vertrag genommen. Ich glaube auch für ein Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Was halten wir davon? Ich weiß nicht, wir glauben, dass sie einen draften werden oder gehen sie mit ihren jetzigen Running Backs in die Saison, was ich mir ja, eher weniger vorstellen könnte.
Egal was oder wie, hasse ich. Ich hasse diese News. Komplett unnötig. Egal, ob sie einen draften oder nicht. Nein, es ist so. Tevin Coleman, für was ist der da? Für was ist Tevin Coleman da? Jeder hat glaubt, er geht weg von Freeman und Atlanta und er wird der super Leadback. Er kann alles, er kann machen und Ding. Und er hat gezeigt, er könnte das und das sein. Er ist jetzt in Wirklichkeit, seine ganze Existenz ist wieder nur dafür da, dass er Fantasy-Ownern around the world jede Woche am Zager geht. Weil egal, ob sie ihn draften oder nicht, der wird immer wie ein Damoklesschwert über dir schweben. Kriegt er 5 Touches, kriegt er 10. Riding the Hot Hand. Ist auf einmal wieder ein Tevin Coleman Game und er kann es dann wieder nicht. Du kannst ihn nicht nehmen, du kannst ihn nicht sicher aufstellen, aber du musst jede Woche damit irgendwie leben, dass der Typ reinkommen kann und dir zumindest einen Touchdown stiehlt oder irgendwas anderes. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es.
Ja, Tevin Coleman ist einfach auch nicht gut. Also, wir haben es letztes Jahr gesehen, er war super schlecht, wenn er auf dem Feld stand. Und diese ganzen Spekulationen, ja, Robert Saleh und vertrautes System und hin und her. Die werden einen draften und wenn wir Glück haben, draften die einen in der zweiten, dritten Runde, dass man argumentieren kann, dass derjenige vielleicht ein Leadback sein wird, je nachdem, wer es dann ist. Aber Tevin Coleman wird Fantasy-Value haben, also das kannst
du ja, nicht. Sollen bitte Travis Etienne nehmen, damit ich der Kelch an mir vorübergeht. Aber wir sind uns einig,
dass... Ja, das wird ein lustiger Draft. Ja,
wir sind uns einig, dass Ty Johnson in dem Fall, wenn sie keinen draften, das Backfield natürlich übernehmen wird und unser First-Round-Pick sein wird. Dann... Die Bills, das ist noch nicht final, aber sie wollen Matt Breida aufnehmen. Raphael, das war doch hier immer dein Guy, Matt Breida.
Matt Breida ist Killer. Ja, Matt Breida ist ein geiler Typ. Ich glaube, das ist auch das erste Mal in seinem Leben, dass er nicht der schnellste Spieler im Team ist. Ne? Isaiah McKenzie hat ihn ja auch schon irgendwie hops genommen. Ey, guck mal, Singletary Moss war schon wirklich unfassbar schlimm, das da jede Woche mit anzuschauen. Die waren auch beide nicht gut, muss man einfach auch sagen. Ich war ja so ein bisschen im Moss-Hype-Train so vor der Saison. Hab gesagt, holt euch lieber Moss als irgendein Backup, so, weil der kann das übernehmen. Hab dann die Frank-Gore-Zahlen von davor das Jahr aufgezählt. Ja, ist nichts davon eingetroffen. Die waren beide absurd schlecht. Jetzt kommt Matt Breida dazu, der auch keine gute Durability hat, auch verletzt ist. Bei den Dolphins nicht stattgefunden hat, obwohl die Running-Back-Probleme hatten. Dann hat auf einmal Gaskin da, dann auf einmal Ahmed da, Breida gar nicht stattgefunden. Also, ja, also von den Bills Running Back, da bin ich raus. Also, da wird wahrscheinlich auch keiner wird davon irgendwie gedraftet werden, weil du kannst davon keinen gebrauchen.
Er ist der lebende Injury Report. Ja. Der personifizierte Injury Report ist Matt Breida. Es ist komplett irgendwas und es ist auch immer, kaum bist du so eben wieder so einen Schritt davor an ihn zu glauben, enttäuscht er dich gewaltigst. Entweder mit Production oder mit, er ist wochenlang, hat er irgendwelche mysteriösen Verletzungen, die ihn immer so, das ist auch immer, statt dass sie bei ihm sagen, er spielt sicher nicht die nächsten 3 Wochen, kann es immer sein oder könnte es nicht sein? Und am Freitag poppt er auf einmal auf, am Injury Report ist es so sicher wie das Amen im Gebet, irgendetwas. Noch dazu, der beste Rusher dort ist und bleibt Allen, ne?
Das Beste ist doch bei Matt Breida, wenn der einen 70-Yard-Run hat und dann raus muss, verletzungsbedingt, oder?
Ja, jedes Mal. Ja. Jedes Mal. Nein, es ist ein 20, es ist ein 20-20-Guy. Er kommt genau zwischen die 20, dort ist er genau so, er droppt den langen, boah, 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 und du hoffst, dass er wirklich durchkommt. Und wenn sie ihn stoppen, ist er weg. Dann kommt irgendwer. Es ist wurscht, wer. Und wenn es der Supermarktverkäufer von Walmart ist, der dann irgendwie den ein Jahr Touchdown macht, aber es ist sicher nicht Matt Breida.
Alles klar, hätten wir das auch geklärt. Dann haben wir noch die News, dass James White bei den Patriots wieder unterschreibt. Das übergehe ich schnell, es sei denn, irgendeiner wird
Einspruch. Ja, das ist eine wichtige News. Also für mich, das ist eine wichtige News, was das
Deck. Ich glaube auch, das ist fast die wichtigste News, das
Christian.
Wolltest du uns jetzt stehlen, Christian? Sei ehrlich. Wolltest du jetzt die wichtigste News übergeben?
Das wollte ich tatsächlich, ja.
Ja, also ich finde, das ist ein Hammer-Downgrade für Damien Harris, weil ich dachte, Damien Harris, James White ist weg, er ist klar viel besser als Sony Michel, Rex Burkhead ist weg. Ich dachte, okay, das wird ein krasses Jahr für Damien Harris. Ja, und jetzt hast du da wieder drei Running Backs mit James White im Receiving Game. Sony Michel wird eben noch Carries nehmen. Also ich bin da leider wieder weg vom Hype-Train, der wahrscheinlich gar nicht erst ausgebrochen ist. Aber das ist auf jeden Fall eine harte News für das ganze Backfield der Patriots.
Und ich möchte nicht vorweggreifen, weil wir kommen ja nachher noch zu den Gewinnern und zu den Verlierern von der Free Agency. Also bleibt dran, stay tuned. Wir müssen ein bisschen teasern, das kommt erst ein bisschen später. Deshalb möchte ich gar nicht so viel vorweggreifen, aber es ist natürlich auch negativ für zwei, die wir dort nennen werden.
Sehr gut, wirklich hervorragende, ich kann es gar nicht besser machen. Also deswegen mache ich weiter mit Mike Davis. Mike Davis ist jetzt, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht schon vorweggreife, wie du gerade eben sagst, ne? Also ihr müsst dranbleiben, geht zu Atlanta für zwei Jahre, 3 Millionen garantiert, hervorragende Option, wir werden darauf später eingehen. Dann, Leonard Fournette geht zurück zu Tampa Bay für ein Jahr. Playoff Lenny ist zurück. Die Bucks haben sowieso, ich meine sogar, sie hätten alle Spieler zurückgeholt von diesem
außer
Jahr.
Außer Antonio Brown.
Alles.
Stimmt, ja, außer Antonio Brown.
Alles,
ja.
Ist irre.
Krass, ne? Antonio Brown nicht, nee.
Kommt aber auch noch, wir sehen, AB lassen sie auch nicht gehen.
Ja, wir sind definitiv sehr gespannt. Das steht schon mal fest. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit unseren Gewinnern und Verlierern. Und wir starten wie immer mit den Quarterbacks. Ich würde sagen, einen haben wir ja eben schon angesprochen. Stoney, als unser Gast, wer ist dein Gewinner auf Quarterback?
Ich weiß nicht, wir haben uns ja ein bisschen vorher kurz abgesprochen, deshalb weiß ich nicht, von wem die ganzen Listen sind, aber ich muss ihn natürlich gleich nehmen und stellen. Es ist natürlich Fitzpatrick. Ich weiß nicht, wie es der Typ auch immer schafft, immer zu einem Team zu kommen, wo er eigentlich dann der Starter ist. Es ist schon crazy. Er ist kein schlechter Quarterback. Er ist wirklich ist schon okay. Passt schon alles. Nur, dass der Jahr für Jahr schafft, irgendwo hinzugehen, wo er dann auch startet, ist crazy. Sneaky gut, ne? Ist natürlich ein Gewinner. Ja, ich glaube, in 30 von 32 Teams wäre er irgendwo der Backup oder untergegangen und er sucht sich genau eben die aus oder die Franchise aus, wo er startet. Den Robo-Lag haben sie dort verabschiedet. Ich glaube, der ist jetzt dabei, weiß nicht, wie heißt das, Robo-Wars oder so, mit Fernsteuerung etc., der Stahlfuß. Der Hennecke, kann auch nicht starten, deshalb Ryan Fitzpatrick in Washington eigentlich sicher einer der Gewinner dieser Offseason.
Ja, 100%. Ich freue mich auch riesig auf Ryan Fitzpatrick. Ich habe halt nur ein bisschen Schiss, dass der dass er die Saison nicht durchspielt, dass sie vielleicht einen draften, vielleicht in der zweiten, dritten Runde oder vielleicht auch in der ersten sogar, ja, und dann zum Ende der Saison ihn austauschen. Ich hoffe, dass er das ganze Jahr durchspielt und dass wir da gerade in Superflex auf jeden Fall eine geile Option haben. Finde ich ein guter Pick. Ja, tatsächlich, der Gewinner ist wirklich Jalen Hurts, vor allem Redraft, weil der für mich ein Top-10-Quarterback ist, wegen seiner Rushing-Ability. Und da muss ich ganz langweilig, weil wir ihn eben schon behandelt haben, muss ich da Jalen Hurts nehmen, weil der ist für mich ganz oben und ich kann mir nicht erklären oder ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie außerhalb der Top 12 finishen wird, wenn er das Jahr durchspielt, weil er ist einfach super safe, was seine Rushing-Ability angeht und genau solche Quarterbacks willst du haben. Du willst keinen Quarterback haben, der einen geilen Arm hat, sondern du willst diesen Cheatcode, dieses Running Game willst du haben bei einem Quarterback und sky's the limit auf jeden Fall. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn der das Jahr durchspielt, dass er da eine Top 5 Performance hinlegen kann.
Ja, genau. Jalen Hurts, habe ich ja eben auch schon was zu gesagt. Also von daher perfekt, passt wirklich gut. Und Ryan Fitzpatrick war tatsächlich auch, den hatte ich ganz oben auf der Liste, weil das passt einfach. Ich mag den Typen natürlich auch sehr und vor allem, ich glaube auch nicht, also erstmal an dem Pick, wo Washington generell dran ist und auch in der zweiten, dritten Runde, da sehe ich jetzt irgendwie, wir kommen ja auch zu den Draft-Folgen jetzt im April, aber ich sehe da irgendwie keinen, der Starting-Kaliber für die Washington Footballer hat. Deshalb, ich denke schon, dass Ryan Fitzpatrick muss ja auch dann erstmal schlecht spielen, ne? Und er hatte jetzt die letzten 3 Jahre irgendwie so gut gespielt. Er war natürlich mit Höhen und Tiefen verbunden, das ist immer klar, aber auf einem soliden Level irgendwie. Letztes Jahr ja auch, also ich bin Feuer und Flamme für Ryan Fitzpatrick bei den Washington Footballern und ich glaube, das wird geil. Deshalb, ich habe trotzdem noch einen und also was wären wir für ein Podcast, wenn wir ihn jetzt hier unerwähnt lassen?
Jameis.
Der Gewinner der Free Agency muss natürlich Jameis Winston sein. Weil er hat einen soliden, ordentlichen Vertrag von den Saints bekommen. Wir gehen eigentlich alle davon aus, dass er starten wird. Mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass sie ihn letztes Jahr einfach nicht haben starten lassen, damit keiner sieht, wie gut Jameis tatsächlich immer noch ist. Und
das wäre es gewesen.
Ja. Dass sie ihn jetzt sein können.
Sie hätten ihn ruhig starten können, es hätte trotzdem keiner gesehen, wie gut Jameis ist.
Ach so, und jetzt schmeißen wir dich gleich raus.
Jetzt ist noch Real-Life-Experte. Jetzt kommt der Real-Life-Experte raus. Ja, hör mal, wir sind Fantasy-Podcast, okay? Wir haben von Real-Life keine Ahnung.
Ich wäre noch
Jameis Winston ist der King-Junge.
Nein, der Rollercoaster von Jameis, den habe ich nie höher als die Rushing Upset von Taysom Motherfucking Hill. Wir brauchen Taysom Hill zumindest die ersten 5 Wochen. Trust me, don't trust me.
Nein, es ist der
bessere Mann.
Da bin ich raus.
Er ist für Fantasy der bessere Mann. Let's go, Taysom, let's go. Bitte nicht, macht's den Fehler nicht. Gott sei Dank habe ich einen Menschen auf dieser Welt, der das genauso sieht wie ich. Und das ist Sean Payton. Und der liebt diesen Menschen. Und es ist einfach so. Und ich sag's euch ganz ehrlich, Jameis Winston, auch wenn er spielt, die Red Zone wird immer Taysom Hill Zone sein. Und er wird euch genau dasselbe machen. Er wird das genau dasselbe machen wie bei Drew Brees vorher schon. Du hast diese Gefahr. Wo gibt's das? Wo gibt's das sonst? Bei einem Quarterback, dass du die Gefahr hast, in der Red Zone kommt dein Quarterback raus. Und das hast du bei Jameis Winston, auch wenn er startet, genau jede Woche. Hand on, hör drauf. Hast du die große Gefahr, dass bei jedem zweiten Red Zone Drive Taysom Hill am Feld steht und Jameis überhaupt keine Rolle dort spielt? In der Money Zone? In der Money Zone of Fantasy Football?
Ja.
Ist mein Quarterback auf einmal draußen, weil sich Sean Payton einbildet?
Absolut. Ich könnte dir nicht mehr widersprechen von deinem ganzen Take bis auf das Ende. Das Ende ist überragend, weil ich glaube auch, dass Jameis Winstons Ceiling wird definitiv beeinträchtigt von Taysom Hill. Taysom Hill wird auf dem Platz stehen, der kriegt auch einiges an Kohle.
Gewaltigst.
Und die werden dich halt, ich will jetzt nicht sagen, wir reden hier von einem Shared Backfield, ne? Also wie bei einem Shared Backfield, aber Taysom Hill wird seine Rolle haben, ja, und der wird Jameis Winston wehtun. Und das Ceiling
und
von Winston
Shared Backfield,
das Ceiling von Jameis Winston wird nicht dasselbe sein wie bei den Buccaneers. Und deswegen, bin ich da jetzt. Also ich bin natürlich hyped, weil ich habe ihn auch in einer Superflex Dynasty und werde ihn natürlich aufstellen. Und er wird trotzdem ein Quarterback sein, der seine 17, 18, 19 Punkte macht jede Woche. Aber ich glaube, diese krassen Outbreaks, diese 30 Punkte, diese 35 Punkte, diese 4 Touchdowns, die sehe ich nicht, weil Taysom Hill auch einiges sehen wird.
Das ist crazy. Und Shared Backfield natürlich nicht, aber alleine ich habe einen Quarterback, wo alleine die Möglichkeit besteht, dass er auf einmal in der Red Zone nicht dabei ist oder nicht. Ja. Das ist doch irgendwas. Ich hasse es. Ich mag ja Jameis auch. Es wäre wurscht gewesen, wer dort steht. Diese Taysom Hill-Geschichte, das ist Chaos. Das ist komplett irgendwas.
Ah, wenn der MVP-Award verliehen wird, dann werdet ihr an diese Folge denken und ich weiß nicht. Jameis, ich habe richtig Bock. Vor allem, also man muss ja dazu sagen, wir küren ja gerade die Gewinner der Free Agency und wenn ihr ihn bis jetzt in eurem Dynasty-Kader hattet, dann ist er natürlich für euch Money, weil man ist jetzt davon ausgegangen, dass er nicht mehr spielt und jetzt wird er halt starten, in meinen Augen zumindest. Und deshalb habt ihr alles richtig gemacht, darin ihn zu halten, ihn zu kaufen, was weiß ich, was ihr gemacht habt, aber ihr habt ihn und dementsprechend für mich ein Gewinner der Free Agency. Egal, was mit Taysom Hill passiert. Ja.
Ich glaube, Raf hasst ihn ja, habe ich schon irgendwann mal gehört, aber ich weiß schon, nicht in Regionen, er springt auf einmal von 20 unter die Top 10, aber was sagen wir zu Cam? Sicher auch Upward, oder? Eher auch der Pfeil nach oben als nach unten.
Ich hasse ihn gar nicht, ich liebe ihn. Ich finde ihn richtig geil. Einer der geilsten NFL-Spieler, also am College alles abgerissen, geile NFL-Saison. Ich bin ein riesen Fan von Cam Newton, nur ich glaube einfach nicht, dass er es noch im Tank hat. Das ist das Einzige. Ich glaube, er ist ein Gewinner dieser Free Agency, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob der das Jahr startet. Erstens, weil er hat einen übertriebenen Backup-Vertrag unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass die Patriots einen Quarterback draften in der ersten Runde. Und dann geht's ins Training Camp. Und wer weiß, vielleicht gewinnt der Rookie das Training Camp und dann ist er der Starter. Aber was ich auf jeden Fall, nicht sehe, ist, dass Cam das Jahr als Starter beendet. Weil
er hat es nicht mehr. Sein Arm war richtig schlecht. Er hat natürlich jetzt gute Optionen bekommen mit Jonas Smith und Hunter Henry und Kendrick Bourne und Aguilar, alles große physische Spieler. Aber ich glaube, er hat es nicht mehr. Und ich glaube, das wird schnell passieren, dass da der Rookie reinkommt. Aber ich bin ein riesen Cam Newton-Fan. Aber ich sehe aus Fantasy-Sicht, ist er erstmal ein Gewinner, weil er natürlich gute Waffen bekommen hat. Aber er könnte schnell auch ein Verlierer sein, weil er gar nicht auf dem Feld steht.
Da bin ich tatsächlich ganz anderer Meinung. Also ich glaube, es gibt keinen Rookie, der Cam Newton ersetzen wird. Und
hey Christian, hey.
Wie heißt nochmal der, den sie gerade haben? Jared Stidham, ne? Genau, der wird auch nicht die Lösung sein. Das haben wir ja auch schon jetzt gesehen. Und ich glaube, Cam Newton mit dem, was er da jetzt zur Hand hat, das ganze Team von den Patriots wird sowieso besser. Also ich glaube, das könnte ein richtig gutes Jahr werden und also in Best Ball zum Beispiel wäre so ein Ding, wo ich vielleicht Cam Newton irgendwo in der letzten Runde, da könnte man schon mal drauf nehmen.
Best Ball, ja.
Also ich sag nicht nur Best Ball, ich bin Cam Newton Verfechter die ganze Zeit. Es stimmt, sein Arm und seine Schulter, das ist irgendetwas. Und ich glaube, wahrscheinlich, wenn sie uns dort hinstellen, wird man vielleicht so passingmäßig dieselbe Performance haben wie er. Aber alleine seine Füße wieder das letztes Jahr, das war komplett irre schon wieder. Das ist Gagaland, das ist Fantasy Gagaland. Und wenn du dann jetzt eben noch so zwei, drei paar Anspielstationen dazu bringst, ich glaube überhaupt in den ersten Wochen, wird er sicher solide sein.
Er hat vor allem jetzt
Was musst du investieren für Cam Newton in Redraft, Fantasy Draft? Ja,
gar nichts.
Gar nichts. Null.
Und er hat vor allem jetzt kurze Optionen, ne, über die Mitte bei den Tight Ends, die jetzt neu dazu kamen. Also ich finde es schon ganz gut. Ich denke, er ist auf jeden Fall ein Gewinner. Ja. Dann gehe ich mal über zu den Verlierern meines Erachtens. Ich habe noch, natürlich Tour ist auch noch ein Gewinner, haben wir eben auch schon angesprochen, weil die Dolphins natürlich klar committed sind jetzt. Das ist der Punkt. Und mein erster Verlierer wäre tatsächlich, und ich weiß gar nicht, ob man jetzt Verlierer sagen kann, aber ich könnte jetzt wieder einen dreiminütigen Rant starten gegen Marcus Mariota, weil ich einfach nicht verstehe, warum er diesen Vertrag jetzt unterschrieben hat, wo er einen Paycut hinnimmt. Backup ist, genau. Und er hätte halt easy mit seiner Vertragsunterzeichnung warten können bis zum Punkt X. Ne? Also was hätte sich zum Beispiel jetzt bis zum Draft oder so an seiner Ausgangslage geändert? Außer, dass er vielleicht sogar gecuttet wird, weil die Raiders eben Capspace brauchen, keine Ahnung. Also irgendein Team mit Quarterback-Need, auf das hätte man durchaus hoffen können. Und ich meine, er hatte ja Vertrag, deswegen, keine Ahnung. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und vor allem das Lustige daran ist ja, jetzt kommen wieder die Bears-Fans, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die uns noch zuhören oder ob die schon einen blutigen Kopf haben, aber die hätten ihn halt für 3,5 Millionen Dollar haben können, anstatt Andy Dalton. Ne? Und da fasse ich mir halt auch wieder an den Kopf. Also, aber was soll's. Deswegen, Marcus Mariota, braucht man gar nicht so viel Worte verlieren, weil er war nicht fantasy-relevant, wird auch nicht fantasy-relevant sein. Aber für mich halt ein brutaler Verlierer und ich könnte da wieder richtig abgehen. Ja. Deswegen mach direkt weiter mit einem anderen am besten.
Ja, ich glaube, über Mariota brauchen wir echt nicht viel reden, weil, ja, du hast schon alles gesagt. Einer der größten Verlierer für mich ist tatsächlich Ryan Tannehill.
Jo.
Weil, also zum einen muss man sagen, der letztjährige Offensive Coordinator Arthur Smith ist nicht mehr da, ist jetzt Head Coach bei den Falcons. Das ist erstmal ein harter Hit, weil er ist halt für die Offense verantwortlich, hat da das ganze Playbook designt und hat ihm immer schöne Looks gegeben. Und das ganze, die ganze Offense ist ja gelaufen wie geschmiert. Ne? Die letzten zwei Jahre hat Ryan Tannehill ja einen riesen Step nach vorne gemacht. Und das andere ist halt, der verliert Corey Davis, verliert Jonnu Smith und bekommt dafür Reynolds und Firkser. Ja, das ist einfach ein übelstes Downgrade. Mhm. Und ich glaube allgemein sind die Titans mit Abstand wahrscheinlich der größte Verlierer dieser Free Agency und deswegen auch Ryan Tannehill. Ich tue mich wirklich schwer, den zu ranken, weil ich habe es ja schon mal gesagt in einer Folge, dass die Quarterbacks so nach den Top 12, nach den Top 13, ist super schwer. Du hast da alte Quarterbacks, du hast Quarterbacks wie Tua oder Jalen Hurts, wo du nicht mal weißt, ob die 2022 noch Starter sind. Dann hast du halt noch verletzte oder gute Spieler, die ein bisschen älter sind, aber öfter auch mal verletzt, wie Stafford oder so, der auch ein neues Team kommt, der natürlich auch ein krasses Upgrade bekommt, aber wo du den kannst auch nicht in den Top 12 ranken. Dann hast du noch so Matt Ryan und sowas, die auch schon älter sind. Ich habe es ja schon mal in der letzten Folge angesprochen. Deswegen, ja, Ryan Tannehill ist momentan noch mein Quarterback 14, weil ich glaube, dass der halt noch über Jahre Quarterback sein wird. Aber die Performance von den letzten zwei Jahren wird er, glaube ich, nicht wiederholen.
Kann er in Wirklichkeit gar nicht machen, ja. Also ich glaube, gibt es einen, der so viele Leute verloren hat wie er? Ich glaube, das ist unglaublich. Ich war ja immer einer, der ihn nicht so wollen hat, aber habe letztes Jahr müssen einsehen, dass er fantasymäßig einer von den besseren Quarterbacks ist. Überhaupt eben dieses Preis-Leistungs-Verhältnis war bei Tannehill komplett irre. Und jetzt nehmen sie ihn, okay, AJ Brown wird natürlich so einen Abtick haben nach oben, aber ich glaube, kommen wir eh auch nachher noch dazu, aber der ist sowieso ein Tier, der ist sowieso ein Zerleger, dem ist das sowieso wurscht, wer dort herumrennt. Ja. Aber ich glaube, Corey Davis hat Career High, glaube ich schon, ich glaube, das waren Career Highs, was er letztes Jahr gehabt hat, egal ob in Receptions oder das fehlt einem Quarterback halt. Und gerade da, wo er auch die Beine auf einmal gehabt hat, auf einmal macht er 5 oder 6 Rushing-Touchdowns, Tannehill, kommt richtig durch die Gänge, wacht er am nächsten Tag auf und hat auf einmal 3 von seinen Offensivwaffen nimmer und sein OC ist auch gegen Atlanta abmarschiert. Also ist richtig bitter, richtig, richtig bitter. Und ich sag so, du hast gesagt, Quarterback 14, Dynasty-Ranking-mäßig war das, oder? Ja. Das heißt Redraft nächstes Jahr, Early Redraft.
Ja, wahrscheinlich so um die 18, 19, irgendwie sowas, ja. Weil da werden natürlich die Running, so die Rushing Quarterbacks wie halt irgendwie.
Raphael. Hand on Hurt, wie Stoney immer sagt. Tannehill oder Cam Newton?
In Redraft?
Ja.
Ja, es ist sneaky, ne? Weil Newton natürlich seine Rushing Ability hat und da auch seine. Da hat er die meisten Touchdowns unter allen Quarterbacks gemacht letztes Jahr. Zumindest bis Woche 16. Ich nehme trotzdem Tannehill.
Das musstest du jetzt tun, oder? Du wolltest eigentlich.
Ja, musste ich. Ich konnte nicht. Ja, ich habe überlegt, komm, soll ich jetzt real sein?
Christian, und sagen, mit diesen Menschen ist kein Geld zu machen. Er ist so langweilig.
Ich konnte jetzt nicht auf eure Seite kommen, deswegen.
Ah, okay, alles klar. Hast du noch einen krassen Verlierer, Stoney?
Tannehill war für mich der krasseste aller Verlierer. Wem ich eben so allgemein, weiß ich nicht. Na, natürlich eben diese Leute, die halt ihren Job verloren haben, ne? Also diese ganzen Trubiskys und was weiß der Kuckuck, ne? Die sind halt alles Verlierer, weil ich sag auch, das ist auch so, Trubisky natürlich, boah, ich möchte mit dem Typen nichts zu tun haben, aber der hat auch certain weeks in Fantasy gehabt, wo es brauchbar war, kannst jetzt auch kübeln und ich bin einer von denen, der sagt, das Kupferdach oder der Rostkopf, Andy Dalton, der bringt dir das nicht. Das ist halt einfach so.
Wir sind hier bei Upside politisch korrekt.
Ja, das ist komplett irgendetwas. Also, ja, aber hier geht's auf Bears, auf die Bears geht's sowieso los. Also kann ich auch gerne sagen, dass ihr jetzt einen Rotfuchs als Quarterback habt, der euch fantasymäßig überhaupt nicht.
Ja, stimmt, die hören uns eh schon nicht mehr zu, ja. Das habe ich letzte Woche vermasselt, das stimmt. Entschuldigung.
Hast du noch Verlierer, Christian, eigentlich?
Nee, ich habe keine Quarterback-Verlierer mehr.
Ich hätte noch so einige.
Ryan Tannehill war tatsächlich auch mein größter im Endeffekt. Also, ja. Aber du hast noch einige, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich habe noch einige.
Dann sag uns mal ein paar. Sag uns ein paar, Raff.
Ja, allen voran, ich weiß nicht, ob der zählt, ne? Aber Jared Goff. Zählt er?
Ah, wow, gut, dass du mich erinnerst, habe ich auch gesagt, kurzfristig. Aber das ist ja das Orge. Glaubst du nicht, dass die den Goff gesagt haben, wie er kommen ist, hey, wir nehmen dir sowieso alles weg. Also du brauchst gar nicht denken, dass du vielleicht nächstes Jahr mit Golladay und mit Marvin Jones umeinander rennst, weil komm gar nicht auf die Idee. Deshalb, ich habe das vor 2 Wochen kurz angesprochen, dass der natürlich auch einer der Verlierer ist, aber ich glaube fast, der hat schon vorher gewusst, dass er in einer Woche ein großer Verlierer sein wird.
Ja, selbst wenn Golladay da wäre, wäre er Verlierer. Weil ich glaube, der einzige Grund, warum Jared Goff überhaupt noch Starter ist oder einen Job bekommt, wo er starten darf, ist Sean McVay. Also unter jedem anderen Offensive oder Kyle Shanahan vielleicht noch, wäre der einfach nicht, würde der einbrechen, ja, würde man nichts sehen von dem.
Sean McVay, nur kurz an alle Upside-Hörer jetzt und auch an dich, Raf und Christian. Sean McVay ist dasselbe Typ wie Kyle Shanahan, ist dasselbe Typ wie Cliff Kingsbury, okay? Das sind alles eine Person, also tut's gar nicht so da differenzieren, alles eine Person, einfach dasselbe Guy, ich möchte gut ausschauen, bin so swaggy unterwegs und ich bin das Offensive Mind und Ding, sind alles dieselben Typen, brauchst gar nicht differenzieren.
Ich wäre froh, wenn ich einen Sean McVay hätte, ja. Also ich kann das so nicht unterschreiben.
Das stimmt. Du bist nicht so gut auf den Kingsbury zu sprechen. Nee. Aber es ist einfach so, dass er halt ein super Offensive Coordinator, super Designs hat für die Quarterbacks und Goff ist für mich, wenn man ihn noch zählen darf, ich meine, guck dir einfach das Receiving Core an, wo er weggeht und was er jetzt hat.
Also, ja, Rashad Perryman hat er bekommen, das habe ich bei den News ganz vergessen. Hat er.
Hallo. Ja, also von daher Goff. Und das Ding ist natürlich auch, er war vorher aus deiner Sicht eigentlich ein safer Quarterback für die Rams, weil er hat schon seine 15 bis 20 Punkte gemacht, hier mal ein Ausreißer nach oben, hier mal nach unten, aber wenigstens war er Starter unter Sean McVay. Und jetzt ist er halt bei den Lions und ist er da nächstes Jahr noch Quarterback? Was, wenn nicht?
Ja, muss er. Er muss nächstes Jahr Quarterback sein. Die Lions haben seinen Vertrag so strukturiert, dass sie ihn nächstes Jahr nicht cutten können.
Ja, ist aber, du weißt ja, ne, dass NFL-Teams sich immer irgendwelche Ausflüchte suchen oder irgendwelche Sachen suchen, wie sie das dann doch regeln. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er nächstes Jahr noch Starter ist und was passiert. Deswegen ist er einer der Verlierer auf jeden Fall
für mich. Ja, das auf jeden Fall. Das gehe ich voll mit. Aber du hast noch mehrere, hast du gesagt. Jetzt hau's raus. Ja,
ich habe noch Jimmy, ja, Jimmy G. Weil
ja, klar.
Auch der, ja. Ja, ich weiß nicht, also egal, ob der das Jahr jetzt vielleicht als Starter beginnt oder nicht, ne? Wenn du so viel ausgibst, um an 3 zu picken, dann wirst du halt 100% einen Quarterback nehmen und du wirst 100% diesen Quarterback geiler finden als Jimmy. Und deswegen ist Jimmy G, ja, ich meine, wo soll der unterkommen? Ja, ich habe es ja gerade gesagt, Sean McVay oder Stone hat ja gesagt, das ist alles das Gleiche. Aber vom Niveau her sind die halt richtig krass und richtig gute Playcaller. Und Jimmy in einem anderen System, ey, ich glaube, der wird nicht überleben. Und deswegen ist Jimmy für mich auch ein Verlierer. Und der andere ist für mich auch Sam Darnold. Weil die 49ers werden auch die Jets gefragt haben, ob die das Angebot annehmen wollen, was sie den Dolphins unterbreitet haben, und die haben das abgelehnt. Damit ist für mich klar, dass die einen Quarterback draften. Und wo er landet, ist dann halt die nächste Frage. Und ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt 3 Jahre Sample Size von Sam Darnold, er bringt's nicht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er unter neuen Umständen, mit anderen Spielern, mit einem anderen Playcaller, mit einem anderen Design. Ja, kann man nur hoffen, dass er da vielleicht die Kurve noch kriegt, aber für mich einer der Verlierer, weil es ist für mich klar, dass die einen Quarterback picken.
Ja. Ja, sie werden Zach Wilson draften, gehe ich schwer von aus, und das passt für mich, ja. Wo wird er landen, Stoney? Du hast doch hier die Kompetenz.
Wer, Zach Wilson?
Nee, Sam Darnold.
Oder Sam Darnold. Sam Darnold,
sorry.
7-Eleven Kasse oder so.
Okay. Ja, sehr gut. Da bringt er
oder
keine.
Vielleicht so ELF oder XFL oder so irgendwas.
ELF wäre es.
Ich glaube, Sam Darnold ist so ein Quarterback, der hat nie eine Rolle gespielt, oder? Ja. Hat irgendeine Woche, put it on the pole, hat es eine Woche gegeben, wo Sam Darnold startable in Fantasy war?
Ach so, ja, der hat auf jeden Fall eine krasse Woche, wo er diesen langen Touchdown-Run hatte von 50 Yards. Aber den hat da keiner aufgestellt. Gehabt,
aber hast du davor als Starter irgendwie oder als Streamer. Hat es irgendeine Woche gegeben, wo Sam Darnold ein Streaming-Quarterback im Fantasy war?
Boah, ist eine gute Frage.
Ich glaube nicht mal in einer 32er-Liga, da spiele ich ohne Quarterback.
Das passt schon ganz gut. Weiß es auch nicht. Ein Jahr lang war er tatsächlich mal mein Sleeper, aber ich dachte, er bringt es jetzt. Weil ja, bei allen klar war, als er aus dem College kam, er braucht noch so ein bisschen Zeit, aber mittlerweile ist halt selbst das irgendwie verloren. Deshalb, ja. Gehe ich mit. Damit bist du auch durch, Raphael?
Mhm.
Ja, dann kommen wir zu den Gewinnern auf der Running Back Position. Jetzt bin ich natürlich wieder auf Stonys Kompetenz gespannt. Und wen präsentierst du uns?
Einer meiner größten Gewinner eben, oder ist sicher Aaron Jones auch. Ich weiß, ist fad und ist langweilig, aber mit einer der besseren O-Lines in der NFL. Er ist mit Adams für 40 oder knapp über 40% aller Offensiv-Yards der letzten 4 Jahre bei den Packers verantwortlich. Sie wollen noch die letzten 2 Jahre aus Rodgers rauspressen, das heißt, er wird weiterhin eine Rolle spielen. Ich glaube, er ist auch eine Touchdown-Maschine, Aaron, Endzones letztes Jahr und ich glaube, die letzten 2 Jahre immer rund um 40 Receptions auch. Ich glaube, PPR und Standard, eine richtige Kanone. Ich weiß nicht, warum ich mir letztes Jahr so in die Hosen gemacht habe, dass er vielleicht diesen Touchdown-Schnitt nicht aufrechterhalten kann. Er ist für mich, es hätte so schlimm enden können, wo er überall hingehen hätte können, wo es nicht so gut gewesen wäre, wie wenn er bei den Packers bleibt, ist für mich einer von den größten Gewinnern jetzt in den letzten 2-3 Wochen.
Ja, für mich auch. Habe ich auch schon oft gesagt. Ich bin sehr froh, dass er zu den Packers zurückgeht. Back-to-back, Top 5 Running Back Performance in Fantasy. Ja, ist eine Maschine mit 60% Snapshare, 60% Opportunity Share. Mehr braucht er nicht, weil er einfach so gut ist. Und für mich auch der perfekte Landing Spot. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Und da du jetzt so langweilig angefangen hast mit Aaron Jones, mache ich langweilig weiter und nehme Chris Carson. Weil auch da, es hätte so viel schlimmer kommen können. Er kommt zurück zu einem Run-Heavy-Team und sie werden ihn nicht umsonst gesigned haben. Der wird ja der klare Workhorse. Penny ist nix, DJ Dallas ist nix. Und deswegen ist Chris Carson für mich auch einer der Gewinner, weil ich werde ihn wahrscheinlich Top 12 haben in Redraft und der wird ein Monster-Jahr haben, wenn er verletzungsfrei
bleibt. Ja, also ich gehe beide mit. Ich habe ja schon bei Aaron Jones gesagt, es hätte vielleicht so 1-2 Landing-Spots gegeben, die ich geiler gefunden hätte, aber
Dolphins war einer davon.
Ja, und zum Beispiel auch die Cardinals. Ich hätte mir gerne einen Leadback gewünscht, der eben nicht Chase Edmonds oder so heißt. Ich glaube, wenn in der Cardinals-Offense diese Leadback-Rolle wieder erschienen wäre, dann wäre es tatsächlich auch ein hervorragender Landing-Spot gewesen, auch für Aaron Jones. Der kann ja wirklich alles. Da brauchst du eben keinen Chase Edmonds und Kenyon Drake-Desaster, sondern das hätte gefloppt. Aber ich glaube auch, die Packers sind da ein guter Fit, wenn man es so nennen will, war er ja vorher schon da. Weil, also er war die letzten Jahre Top 5 und was weiß ich an Back, also hervorragend geliefert, von daher passt das. Ja, ich habe einen, der letztes Jahr auch geliefert hat, zumindest in Teilen der Saison. Am Ende hätte man sich ein bisschen mehr von ihm erwartet tatsächlich. Aber es ist Mike Davis, der ist zu den Falcons gegangen. Und ich glaube, er wird bei den Falcons nicht weg sein, weil die Falcons werden nicht an 4 sind sie, glaube ich, nicht an 4 einen Running Back draften. Und ich glaube, die haben auch genug andere Baustellen tatsächlich. Wäre natürlich auch schade, wenn sie Kyle Pitts draften würden, weil dann hätte ich meine ganzen Hayden Hurst-Shares im Eimer. Aber nee, wie dem auch sei, ich glaube, Mike Davis wird starten. Ich glaube, sie werden auch nichts weiter tun. Und man hat ja gesehen letztes Jahr, dass Mike Davis halt auch wirklich ein guter Running Back ist. Work Ethic habt ihr eben angesprochen. Die bringt er halt auch komplett mit. Ich glaube, der kann die Leute schwer für sich begeistern und ich glaube, das wird in Atlanta auch der Fall sein. Ich glaube, für mich ein hervorragender Gewinner auf der Running Back-Position. Wo hättest du ihn, Raphael, in deinen Rankings? In Redraft zum Beispiel, also jetzt erstmal?
Ja, ich er ist erstmal ein Gewinner auf jeden Fall, wenn alles so bleibt, wie es ist. Ich gebe dir recht, mit dem 4. Overall werden sie kein Running Back nehmen. Das wäre Weltklasse. Aber sie haben ja noch den Pick 35 und Pick 68. Ich habe mir sämtliche Mockdrafts mir angeguckt, was die Falcons angeht, und da wurde nie ein Running Back hin projected. Deswegen denke ich mal, dass da auch vielleicht keiner geht. Aber ich denke, dass vielleicht noch ein Connor oder ein Gurley oder ein Bell, alle, die bis jetzt keine Verträge haben, dass die da vielleicht noch hinkommen, weißt du?
Kann das sage ich auch. Das
kann ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie Mike Davis...
Aber ich habe gehofft. Ich habe das gehofft im Vorfeld. Eben jetzt Davis, okay, nehme ich auch. Ja, nehme ich auch. Weil ich glaube, er hatte 165 Attempts oder was letztes Jahr und er zeigt in diesem Ding, wo McCaffrey nicht da war, dass er da richtig auch produzieren kann. Er kann dieser Leadback sein. Und ich glaube, vor der Saison, vor der letzten, habe ich ihm immer seine Hände irgendwie abgesprochen. Aber er war auch im Receiving-Game bockstark eigentlich. Ja. Also das ist schon ein Ding. Und jetzt Gurley weg. Ich glaube, Gurley hat gehabt knapp 200 Attempts. Das schreit für mich schon so, da ist eine Möglichkeit da. Überhaupt, wir haben es jetzt eh schon vorher auch gesagt bei Tannehill mit Arthur Smith. Das Run-Game der Titans hat die letzten Jahre nicht so schlecht funktioniert, sagen wir mal so. Und wenn der jetzt genau, so als Headcoach umeinander hopselt, ist das für mich schon irgendwie ein gutes Zeichen. Nur, ich habe die ganze Free Agency gehofft, ganz ehrlich, mein Ding wäre gewesen, Chris Carson zu den Atlanta Falcons, zu diesem Offensive Coordinator, der auch einen Powerback gehabt hat und der dann noch einen dazukriegt, der gute Hände hat. Also das wäre für mich ein Traum-Szenario gewesen. Das wäre für mich das Allerbeste gewesen. Jetzt mit Mike Davis bin ich leider Gottes, muss ich darauf zustimmen, also nicht leider Gottes, dass ich dir zustimmen muss, sondern ich stimme dir gerne zu, aber leider Gottes in einer Sache, die halt scheiße ist. Wenn dort Connor jetzt noch endet, dann haben wir wieder, dann ist wieder Gaga-Land.
Ja, ja, das
dann
darf nicht
wieder,
passieren.
Jede Woche kann es wieder irgendetwas sein.
Ja.
Aber es, sowas droht. Überhaupt wie die zwei Namen, was nachher gesagt hast, vielleicht dann sogar noch eher. Dann kriegst Bell für so einen Ein-Jahres-2-Millionen-Vertrag oder so irgendwas. Boah, das wäre elendigst.
Es muss ja nur irgendein Running Back hinkommen, der vielleicht seine 10 Touches bekommt und schon ist Mike Davis Value im Arsch. Ne? Ja. Und wie gesagt, wir sind jetzt relativ spät in der Free Agency und Connor, Gurley, Bell haben noch keinen Vertrag. Das heißt, die können ihm sagen, hier, kriegst du eine Million, komm ran. Oh. So, und das werden die annehmen. Oh. Und das ist halt das Riesenproblem. Wenn Mike Davis tatsächlich ohne weiteren Running Back in die Saison geht, ja, dann bin ich all in, weil er ist ein geiler Running Back. Wir haben es gesehen bei den Panthers, Sonny hat es gesagt, er war auch richtig geil, after contact, hatte eine geile Balance, war super im Receiving Game. Also vom Running Back her finde ich den geil und würde ich dem das wünschen. Aber, und er hat ja auch, sagen wir, ist jetzt nicht die Welt, ja, ist jetzt kein Aaron Jones Money, aber ist schon ein bisschen was, ja. 3 Millionen garantiert davon, 2 Jahre, 5,5.
Ja, ist okay,
ich glaube, der Running Back, der danach kommt, wird weniger bekommen. Und deswegen, ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Er könnte einer der Riesengewinner sein, aber ich glaube, die werden noch was machen.
Ja, genau, ich bin davon ausgegangen, dass sie nichts mehr machen werden. Von daher passen die Analysen für mich hervorragend wirklich dazu. Jetzt, ich als Cardinal-Fan muss natürlich jetzt mal Stoney fragen. Stoney, was passiert in Arizona mit den Running Backs? Wird es Chase Edmonds sein?
Was ist da, wo picken die? Wo pickt ihr? Wo picken diese Kardinalen?
An 16.
Ja, da gibt's nur einen. Da gibt's einen Typen, der hat 3 Buchstaben, hey. Der wird nur so angesprochen und der wäre dort ein Traum. Ich sag's dir ganz ehrlich, dann ist Chase Edmonds auch irgendwo.
Wer hat denn 3 Buchstaben?
ETN! Wirklich, ich brauche dort irgendwem. Ich möchte irgendeinen, der Chase Edmonds dort wegbombt. Das ist einfach so. Aber es sind 240 Touches offen, glaube ich, mit Drake. gehen, weiß ich nicht wohin, ja, zu den Raiders, komplett irgendwas. Also bei 240 Touches ist eben für Chase Edmonds auch noch einiges möglich. Und wenn dann noch einer kommt, glaube ich, könnte der dort auch leben. Also ich sag's ganz ehrlich, ich bin nicht so der Cardinals-Typ allgemein. Ich bin auch nicht so der Chase Edmonds-Typ. Also ich hätte gern dort, wenn dort Travis Etienne für mich endet, das wäre mit dem Clancy Kingsbury, a.k.a. McVay, a.k.a. Kyle Shanahan, könnte das wunderbar werden. Also hätte ich nichts dagegen.
Ich hoffe nur, es wird nicht Chase Conner, ja. James Conner. Ja,
aber sowas könnte dir halt leider auch blühen. Also aus deiner Sicht leider. Weißt du, was ich eigentlich glaube? Dass ihr so einen Typen holt wie Gus Edwards.
Nee, der ist schon zurück bei den Ravens.
Genau.
Hat er schon? Nein, da hast you're dodging bullets, my friend. You're dodging bullets. Also,
aber ey.
Ja, cool wäre ein geiler Rookie, wäre cool. An 16.
Boah. Ey, ich würde es auch feiern. Der Christian ist halt sehr real-life verbunden, ne? Was wir natürlich nicht sind. Wir schauen nur auf Fantasy.
Ich merke
es. Ja, der schaut sich halt auch gerne Expected Points bei Running Backs an, was eh schon an sich nicht sein muss. Aber er hat halt gar keinen Bock auf Etienne. Aber es gibt halt
warum
so viele
Mock-Drafts. Warum nicht, Mann?
Moment. Ich habe nie gesagt, dass ich keinen Bock auf Etienne habe. Ich finde, Etienne ist besser als zum Beispiel Najee Harris. Aber ich habe halt vor allem an 16 keinen Bock auf Etienne. Das war meine Aussage.
Meistens wird der zweite Runde schon projected, ne?
Ja, und ich glaube, auch da hätte ich tatsächlich keinen. Ja, okay. Aus Real-Life-Gesicht gesehen.
Wenn du in der zweiten Runde keinen Bock auf Etienne hast, dann bist du kein Football-Fan.
Aber aus Fantasy-Sicht wäre es natürlich geil, das stimmt. Aber bisher ist natürlich Chase Edmonds der Gewinner der Free Agency, weil bisher ist er die Nummer 1.
Ja, sicherlich.
Ja, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht mal, dass. Also, ich glaube, das wird ein 50-50 Backfield maximal, wenn. Also, Chase Edmonds.
Kann es nicht, nein.
Sobald er seine 20 Touches bekommt, war der direkt raus mit einer Verletzung, weil er einfach den Körper nicht hat. Und ich werde es ja auch in der Draft oder in Draft-Progress, werde ich es auch immer wieder sagen: Größe, Gewicht. Spielt eine Rolle bei Fantasy Running Backs, ja? Die können einfach nicht 20 Touches bekommen und laufen dann nächste Woche wieder 20 Touches. Das geht einfach nicht.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Nein?
Nee.
Es kommt nicht für dich nicht auf Gewicht an oder so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man 70 Kilo wiegt, dann kann man Workouts sein. Nee.
Ja? Aber wenn wir dann im Draft darauf eingehen, dann werde ich nochmal Studien dazu raussuchen. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob es da einen Zusammenhang gibt, ob kleinere, schmächtigere Running Backs tatsächlich öfter verletzt sind. Das ist ja ein spannender Aspekt, der im Fantasy auch wichtig sein kann, ne? Deswegen, werde ich auch mal rausholen. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, das ist ein Mythos. Den hört man natürlich oft.
Glaube ich auch.
Aber
ich glaube auch. Ich glaube, dass vieles, und ich bin aber auch so, jeder hat ja so das Spezielle, wo er dann immer schaut und auf das verlässt er sich immer. Ich glaube, der ganze Blödsinn, was wir uns da immer, und ich weiß es, das ist überhaupt nicht böse gemeint, und Stats und Analytics matters. Ich weiß es. Und ich glaube das auch. Nur ich glaube, dass wir in manche Sachen zu viel reininterpretieren. Weil es wirklich auch an den Typen ankommt. Es gibt den großen, langen, der trotzdem der Top-Guy wird und sich trotzdem 700.000 Mal verletzt, jede Woche. Und es gibt aber genauso einen kleinen, eher schmächtigen, der sich nicht verletzt und auch vers versa. Es gibt auch die was schnell laufen und dann trotzdem die besseren Running Backs werden, als wie die was, ich glaube, du hast für alle Stats und alle Analytics immer diesen den Outlier.
Ja, das ist so.
Das ist tatsächlich auf jeden Fall. Gerade auch im Draft-Progress, da gibt es halt so viele Sachen, die im Nachhinein halt auch gar nicht eingetroffen sind oder so. So eine Baseline musst du schon mitbringen.
Ja. Das stimmt, ja, bin ich bei dir. So diese Baseline hat dann jeder. Also mich würden sie dort killen, vielleicht.
Okay.
Also ein paar Mal würde ich auch produzieren, glaube ich.
Was?
Ich habe gesagt, mich würden sie killen in der NFL. Aber ich glaube, auch ein paar Mal würde ich trotzdem produzieren. In certain weeks bin ich sicher.
Flexworthy meinst du? Wärst du dann?
Das auf alle Fälle. Ja. Flexworthy auf alle Fälle. Also 24 bis 36, book it.
So, wir werden jetzt ein bisschen Fahrt aufnehmen hier in der ganzen Sache. Stony muss natürlich gleich, ihr habt es eben gehört, in seinen eigenen Podcast, live auf Twitch. Hört gerne, ja, wenn ihr das hört, ist es schon vorbei. Nächste Woche dann rein. Deswegen, wir haben noch ein paar Running Backs. Raphael, komm, hau einfach mal raus jetzt, wen du so hast. Wir geben ein, zwei Comments ab und dann geht's weiter.
Ja, das ist, ich meine, eigentlich ist er ein Verlierer, weil die Production von letztem Jahr wird er nicht wiederholen. Aber er ist für mich trotzdem ein Gewinner, weil er keinen riesen Threat an die Seite bekommen hat. Und das ist James Robinson. Er hat Carlos Hyde an die Seite bekommen, der für mich keine Gefahr ist, was jetzt die... Also natürlich wird er seine 5 bis 8 Touches oder so kriegen, Carlos Hyde. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Viel, viel schlimmer für James Robinson. Und deswegen ist James Robinson tatsächlich ein Gewinner, obwohl er im Vergleich zu letztem Jahr wahrscheinlich weniger sehen wird an Production. Aber trotzdem, er hätte halt im Draft einen an die Seite bekommen können. Oder vielleicht ein Running Back, der halt deutlich besser ist als Carlos Hyde. Deswegen James Robinson ein Gewinner für mich.
Ja, absolut.
Glaube ich auch. Ja. Ganz ehrlich, wenn die Jags nicht einen von den Top 3 Running Backs im Draft holen, ist er für mich sogar einer der größten Gewinner. Weil ich glaube auch 31 Jahre Hyde, come on, ja. Dieses Jahr, Change of Pace, wenn Robinson ein paar Schluckeln braucht und da draußen irgendwo ein bisschen was trinken geht, dann komm rein, aber bitte mach nicht zu viel Scheiß. Ne?
Ja, das wird dann nach seinem Breakout-Run sein und von daher passt das Ganze für mich,
denke ich. So, genau sowas, ja.
Ja. Ja, ich habe Ronald Jones hier noch stehen. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil Fournette wurde ja gesigned. Also da wird sich nichts ändern an dem Backfield. Er noch dann ein Verlierer im Endeffekt. Dann hätte ich...
MG3 natürlich, ne? Melvin Gordon auf alle Fälle
Gewinner. Ja. Finde ich auch. Klar, Melvin Gordon. Und ich habe noch einen aufgeschrieben tatsächlich. Das ist Mike Boone. Mike Boone ist für mich auch ein Gewinner, weil Mike Boone wird die Philip Lindsay-Rolle einnehmen. Er wird nicht die komplette Philip Lindsay-Rolle, denke ich nicht, ne? Also ja, Philip Lindsay hat ja schon viel gesehen. Aber er wird ein paar Touches sehen, ebenso wie Hyde bei den Jaguars. Und ja, wenn Melvin Gordon irgendwas zustößt, dann ist er für mich auch ein guter Handcuff, weil ich sehe bei den Denver Broncos eben nicht, also keinen, der da sonst noch irgendwie reinspielt vor dem Draft. Ne? Wir sind jetzt in der Free-Agency-Analyse, aber ich weiß auch nicht, was sie sonst für Needs haben. Ich finde eigentlich, die Broncos sind so ein komplettes Team. Denen fehlt eigentlich nur der Quarterback. Deswegen weiß ich nicht, was sie da tun. Aber bisher Mike Boone, also spannender Typ.
Auf jeden Fall. Vor allem bekommt er jetzt die Möglichkeit, es auch mal anständig zu zeigen. Er war ja sonst eigentlich immer nur da, wenn Devin Cook ausgefallen ist. Dann haben sie ihn irgendwie noch Amir Abdullah an die Seite gestellt und konnte selbst da auch nicht dann performen oder zeigen, was er kann. Und so wird er jetzt halt eine ganze Saison lang beweisen können, wie gut er ist. Und ich glaube, er ist ein guter Running Back. Deswegen ist er einer der Gewinner. Aber im Gegensatz zu Melvin Gordon, Melvin Gordon ist für mich auch einer der Riesengewinner bei den Running Backs, weil er wird halt wirklich der klare Leadback sein mit seinen 17 bis 20 Touches. Und Mike Boone wird auch was sehen, weil er hat ja vorher gar nichts gesehen, deswegen ist er auch ein Gewinner. Aber Melvin Gordon für mich da auf jeden Fall einer der Big Gewinner.
Ja, sehe ich auch so. Und Melvin Gordon vergessen viele, weil sie ein bisschen enttäuscht sind oder so, aber die letzte Saison, ich sag's noch einmal, ich habe es schon so oft gesagt, war wirklich, wirklich solide. Er war ein knapper 1000-Yard-Rusher und er hat immer geliefert, wenn du irgendwas brauchtest. Er hat seine Baseline und das ist eben jetzt genau das. Diese 5-6 Touches, die in Lindsay immer wedern hat, plus die 2-3 Receptions, das ist weg. Es ist einfach wieder das geilste Limit für MG3.
Yes, baby.
Ja. Absolut, dem stimme ich zu. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Verlierern. Ich fange einfach mal an, und zwar ist mein größter Verlierer tatsächlich Jonathan Taylor, weil den hatte ich vor der Free Agency relativ hoch, hätte ihn wahrscheinlich sogar Top 5 Stand heute Redraft irgendwie gepickt, aber jetzt natürlich, ich bin da ein bisschen raus. Also er hat Hines an seiner Seite, was klar war, er hat Wilkins an seiner Seite, was auch klar war, und jetzt kommt natürlich noch Marlon Mack zurück. Das hätte ich komplett gar nicht erwartet. Ich erwarte jetzt überhaupt nichts von Marlon Mack oder so, aber ich glaube, dass Marlon Mack neben den anderen beiden eben seine Rolle haben wird, sonst hätten sie ihn nicht wieder zurückgeholt und deswegen wird er seine Upside limitieren und das wird seinen Ownern eben nicht so lieb sein. Und ja, Marlon Mack natürlich auch gleichzeitig ein Verlierer der Free Agency, weil er überhaupt keinen Value haben wird. Aber ich glaube schon, dass er eben Jonathan Taylors Value knapsen wird.
Das sehe ich wirklich ganz anders. Sehe gar keine Gefahr durch Marlon Mack, keine Gefahr durch Wilkins.
Sehe ich auch keine Gefahr.
Höchstens durch Hines, klar, im Receiving Game. Aber im Rushing Game sind die beiden ganz klein hinter Jonathan Taylor. Ist einfach nur so ein Security-Dev-Spieler, Marlon Mack. Kommt vom Achillessehnenriss zurück, wo er sich erstmal von erholen muss, zeigen muss, dass er annähernd der Alte sein kann. Für mich null Gefahr für Jonathan Taylor tatsächlich an der Stelle.
Ich finde auch, ich sag nur so, natürlich freust du dich nicht, wenn dann noch ein Dritter dort unterschreibt. Natürlich wäre es besser gewesen, er geht, aber so viel Angst oder was hätte ich jetzt auch nicht von Mac. Es hat sich für ihn fast nichts geändert. Den hat es vorher in Wirklichkeit dann auch schon gegeben. Let's go, der wird den, also.
Ja, gut, Marlon Mack hat ja auch
besser als er. Er hat das bessere Talent und ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass ihm so stark trifft.
Ja, okay, das ist spannend. Ich glaube tatsächlich, wird sein Ceiling limitieren. Ja, wie sieht es bei euch dann aus, Raphael?
Ja, ich meine, ist offensichtlich, aber ich muss halt nennen, ne? Jacobs und Drake. Ich meine, die haben Gabe Jackson verloren, die haben Rodney Hudson verloren, Trent Brown verloren in der O-Line. Ich habe keine Worte, was da passiert ist. Drake und Jacobs, das wird der Horror.
Ja.
Das wird der absolute Horror. Solange sich davon keiner verletzt, wird es der absolute Horror. Und ja, übertriebenes Downgrade für beide. Natürlich für Jacobs noch mehr, weil Jacobs ja ein Top 15 Running Back in Dynasty war. Für Drake gar nicht mal so. Also natürlich auch, ne, weil er von dem Leadback von den Cardinals weggeht. Aber Drake war ja nicht der krasse Running Back. Aber Jacobs war halt eigentlich derjenige, wo du gedacht hast, okay, wenn der seine Receptions bekommt, die er natürlich auch wieder nicht bekommen hat letztes Jahr, dann ist er ein richtig krasser Running Back. Jetzt mit der Ankunft von Drake sind sogar die Rushing-Zahlen in Gefahr, die Red Zone in Gefahr, die Endzone in Gefahr, also alles in Gefahr. Beide limitieren sich gegenseitig. Ganz schlimmes Signing aus Realize-Sicht, ganz schlimm aus Fantasy-Sicht. Jacobs und Drake mit Abstand natürlich Horror.
Sag ich auch. Glaube ich auch. Ich glaube auch, ganze Houston Backfield, ich möchte gar nicht auf die einzelnen Namen, ist Chaos jetzt da.
Ja.
Natürlich auch Penny jetzt da wieder gelitten drunter und AJ Dillon noch, muss man auch sagen. Ja. Da überhaupt jetzt so, es ist jetzt ja nicht so, ich möchte jetzt nicht gescheit daherreden, aber das mache ich jede Free Agency, wenn ich den Backup habe, so wie jetzt diese ganzen AJ Dillon Owner und Penny und so weiter, ja, oder Snell Owner und so, diese Zeit, wo kein Einser davor ist, die müsst ihr ausnutzen, weil es war trotzdem klar, auch wenn die Packers nicht jetzt der Aaron Jones re-signen, dass da irgendwas passiert, sie wären nicht mit AJ Dillon als Einser in die Saison gegangen, never, never, ever, und ich kann nur jeden gratulieren, der genau in diese 9 Tage oder was, wo es nicht klar war, sein Zeitfenster ausgenutzt hat und AJ Dillon teuer irgendwo in einen Trade packt hat, und das ich würde das jedes Jahr so forcieren und jedes Jahr so machen. Und da muss man jeden gratulieren, der es eben geschafft hat. Das nur so nebenbei. Ja. Aber einer von den größten Verlierern ist halt jetzt damit diesen ganzen Ding mit, ich halte nichts von Damian Williams allgemein, aber Monty natürlich nach seinem richtigen Breakout, Second Half of the Season, wie er da performt hat, ist natürlich bitter, weil ich glaube trotzdem mit Terry Cohn jetzt wieder fit und jetzt eben Williams dort, wären es trotzdem keine 54 Receptions und knapp 300 Total Touches. Er wird natürlich der Einser sein und er wird der Leadback sein, aber ob es dieses Volumen nochmal spielt, glaube ich fast nicht.
Ich hätte es besser eigentlich gar nicht sagen können. Ich hasse Damian Williams, also den Spieler Damian Williams, aber das wird David Montgomery sehr wehtun. Also
ja. Glaube ich. Alleine die Rückkehr von Terry Cohen tut ihm schon weh.
Genau.
Dann noch Damian Williams. Also Monty ist maximal ein Low-End Running Back 2, maximal. Und ja, auch einer der größten Verlierer auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also von meiner Liste hätten wir damit auch jeden durch.
Ja, der Stoney hat einfach mal alles abgeackert. Genau,
hat er gut gemacht.
Genau. Ja. Wir haben noch Ronald Jones und Fournette, die, ja, wissen wir beide, behindern sich gegenseitig. Sehr schade. Ich hätte mir ja gewünscht, dass Fournette in eine Rolle bekommt, wo er der klare Leadback ist bei den. Ich hätte es ja geil gefunden, wenn Carson irgendwie zu den Falcons geht, Fournette zu den Seahawks und ein richtig geiles Wirrwarr und richtig.
Sowas oder Steelers. Fournette und Steelers. Hey, jetzt kommt Roethlisberger wieder zurück. Ja. Es kann mir keiner sagen, egal was sie vorhaben, aber wenn sie es ein bisschen, obwohl es lächerlich klingt, aber wenn sie in ihrem Kopf haben, die letzten, ich sage jetzt gar nicht mehr Jahre, sondern die letzten Minuten deines Quarterbacks noch auszupressen, braucht sie jetzt einen Running Back, und das darf kein Rookie Running Back sein. Das kann nicht sein, ihr braucht in Wirklichkeit, die hätten wirklich von Nett braucht, so einen, der was alles kann, Mann. Ihr habt einen Receiving Core, Mörder, ihr habt Ebron, der es jetzt auch wieder entdeckt hat, wie man Football spielt, Roethlisberger, eine Top-Defense, eine Mörder-Defense, und jetzt noch Lenny dazu, Super Bowl-Lenny. Den Mann, yeah, let's go.
Und was die Realität, Stoney, was ist die Realität? Wir können
Lenny, irgendwer, Benny Snell und McDouglas oder McDouglas oder McDonald irgendwas, die es eh nicht können. Es ist so elendig.
McFarland. Ja, das Ding ist halt, was mir halt wehtut, dass Fournette, ja, sich das Backfield wieder teilen wird mit Ronald Jones, und das tut halt weh. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist Code für uns alle, und am besten wieder keinen davon draften, außer er fällt wirklich irgendwo ganz tief. Aber ja, Rojo werde ich mit Sicherheit dieses Jahr auch nicht hypen, weil Bruce Arians hasst ihn einfach, und da bin ich raus. Yo, dann sind wir bei den Wide Receivern. Ja, ich würde Stoney ja den Vortritt lassen, aber er hat gerade eben ja alles einmal runtergerattert, und deswegen, komm, Raphael, fang mal ganz besonnen an.
Oh, ich nehme Terry McLaurin. Ich finde, Terry McLaurin ist der größte Gewinner, weil er einfach YOLO-Quarterback Ryan Fitzpatrick an die Seite bekommt. Ja. Endlich kriegt Terry McLaurin einen vernünftigen Quarterback an die Seite. Und ich glaube, ey, ich meine, er hat ja wirklich auch letztes Jahr auch nicht schlecht performt. Und davor hat er ja auch gut performt mit Code Quarterback. Und jetzt mit einem richtig geilen Quarterback noch an die Seite. Boah, also sky's the limit, ne? Also ich bin richtig hyped, ich bin richtig gespannt auf Terry McLaurin und ich glaube, das wird so ein richtig hartes Breakout-Year für Terry McLaurin.
Also ich habe neben Terry McLaurin auch Curtis Samuel, deswegen würde ich fast sagen, die gesamte Washington-Footballer-Offense. Also ich glaube, das wird richtig geil für beide. Ich glaube, Curtis Samuel ist ein Gewinner, weil er einfach jetzt der klare Wide Receiver 2 ist. Nicht mehr wie in Carolina, der klare Wide Receiver 3 dann auch im Endeffekt. Und Terry McLaurin ist da unbestritten dann auch die Nummer 1. YOLO, Ryan, du hast es gesagt, wird die Dinger die tief werfen. Auf beide und hervorragend. Ich habe richtig Bock drauf.
Aber ich hoffe für Curtis Samuel, dass es auch so weitergeht, weil Curtis Samuel 2019 und Curtis Samuel 2020 hat man ja nicht vergleichen können. Und der einzige Unterschied, den ich so wirklich gesehen habe, war, er hat viel mehr Snaps im Slot genommen. Viel mehr, weil das war wahrscheinlich wegen der Ankunft von Robbie Anderson dort, ne? Und DJ Moore und er dann im Slot, was ihm viel besser gemacht hat. Und ich glaube, er hat endlich, oder er hat eben diese Upside mit dieser Rushing-Upside mit 41 Carries und, weiß ich nicht, plus, keine Ahnung, 200 Yards oder was er dort gemacht hat. Das Problem, was ich nur sehe, er geht jetzt genau nach Washington, was zwar gut ist für Terry McLaurin, weil vielleicht auch der Fokus nicht nur auf ihn im Passing-Game ist und auf den Logan Thomas oder was, aber er geht genau wieder zu dem Offensive-Coordinator, der ihn bei den Panthers in Wirklichkeit nicht nutzen hat können und der jahrelang mit ihm nichts anfangen hat können. Kaum war der weg, hat er eigentlich top produziert letztes Jahr, war so ein richtiger Breakout-Guy und jetzt geht er wieder zurück zu diesem Turner. Deshalb, ich hoffe, dass für Curtis Samuel eben so weitergeht und dass er eben auch dort wieder seine Möglichkeiten kriegt oder hat, im Slot zu glänzen. Das natürlich besser ist mit Fitzpatrick als wie mit dem Zahnstocher, Teddy Bridgewater und die ganze Armee, was dort haben. Aber ich hoffe, dass das dem auch so ist, dass er auch ein wirklicher Gewinner sein wird.
Das habe ich auch von Anfang an immer gesagt und gut, dass du es nochmal sagst. Er muss vernünftig eingesetzt werden und das ist halt die Gefahr, die ich auch sehe, was passieren kann, dass er nicht vernünftig eingesetzt wird. Das ist das Einzige, was passieren kann, aber an sich müssten die Targets steigen und dann natürlich auch die Production steigen. Aber ich hoffe auch wirklich sehr, dass sie ihn vernünftig einsetzen und dann auch vielleicht zu einem Low-End Wide Receiver 2 oder sowas machen. Das wäre das Upside für ihn. Im schlimmsten Falle ist er halt nur ein Wide Receiver 3 in Fantasy. Aber sie müssen ihn einsetzen, das ist ganz wichtig.
Ja, du hast mit dem Slot gesagt, das ist ein Stichwort gewesen,
wirklich. Da war er halt dann wirklich, war er Money und das stimmt auch. Aber ich hoffe auch, dass das dort eben auch passiert und dass eben so ähnlich, eben die Usage ähnlich ist. Ja. Hoffen wir, kann man eh nur. Wir sind leider nicht, die dort die Plays callen.
Noch nicht.
Aber wir sind die Gewinner der Free Agency callen, Stoney. Wer ist es?
Ich weiß nicht, ich glaube, auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich weiß, dass der beim vielen als Winner gesehen wird, aber für mich einer der größeren Verlierer ist Agholor. Ich weiß nicht warum, aber positiv schon mal, wenn die Patriots Kohle ausgeben für einen Wide Receiver oder Bill Belichick, dann stimmt mich das positiv, weil ich mir denke, er hat irgendwas vor mit ihm. Wenn ich mir aber dann anschaue, dass er letztes Jahr, dass endlich dieser Agholor auch outside stark war, nicht nur in diesen Slot-Partien bei den Eagles, wo er sowieso nichts fangen hat können. Er kommt von einem Team, was 550 Mal die Kugel aufgestellt hat, zu einem Team, das mit am wenigsten Pass-Attempts im ganzen Jahr gehabt hat, nämlich, glaube ich, so 430. Zu, vorher hat es darauf schon gesagt, zu einem Quarterback, wo die Schulter eher fraglich ist und das ganze Passing-Game eher in der Luft hängt. Ich glaube, ich habe irgendwo aufgeschnappt, wenn er seine 80 oder 90 Targets wieder haben will, dann braucht er sowas wie eine Target-Share knapp zu 20%, 19%. Und ich kann euch eines sagen, mit Edelman und Bourne und die zwei Titans und eben James White jetzt, dann never, never, ever, my friend, wird das passieren. Natürlich schreit das jetzt vielleicht auch, wenn sie in ihn viel Kohle investieren, dass Edelman vielleicht noch über den Jordan gehen muss und irgendwo hingeschickt wird. Aber auch wenn Edelman dort out of the picture ist, ist für mich irgendwie schwer vorzustellen, dass Agholor diese Target Share hat, um dort wieder zumindest so relevant zu sein, wie es letztes Jahr war.
Ja, ich stimme dir zu, in einer Sache und in einer Sache nicht, weil die Raiders waren mit, die am wenigsten auf Wide Receiver geworfen haben. Die haben zwar insgesamt relativ viel geworfen.
Das stimmt, aber sehr wenig, aber das hat auch einen Grund und du weißt den Grund,
genau.
Der heißt Waller.
Und ja, dann, richtig, genau, das stimmt. Genau. Er ist so quasi das Target-Monster da. Aber wo ich dir zustimme, ist, dass dieses, also das, was Aguilar ausmacht, und zwar dieser Deep Threat und diese 8 Touchdowns, die er erzielt hat, die sehe ich gar nicht. Also von mir aus diese 78 Targets, die er bei den Raiders hatte, kann er von mir aus wiederholen, aber diese Qualität von den Targets, also es war Derek Carr, der einen guten Deep Ball hat, zu Cam Newton, der wahrscheinlich gar keinen mehr hat. Deswegen, ich finde auch, Nelson Aguilar für mich einer der Verlierer, weil er kommt zu Cam Newton, der hat die Throwing Motion, sieht nicht gesund aus und wie gesagt, ich habe ja schon einiges dazu gesagt, deswegen ist für mich Nelson Aguilar auch einer der Verlierer, weil bei den Raiders hat er halt die Chance auf diese Deep Targets und auf diese Touchdowns und das sehe ich einfach nicht. Und
man muss auch sagen, neben Waller war er eben auch in der Red Zone eines von den Top Targets von Carr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Jonas Smith dort herumhupft und Hunter Henry plus eben irgendein Pass-Catching Running Back, ja, dass er das dort noch immer so ist. Und ihr wisst alle, was innerhalb der 5 Yards passiert. Da gibt's den Quarterback-Run und den Quarterback-Slam und den, ja, Cam Newton macht die letzten 2 Meter. Also ja, bin ich mir fast, fast sicher, dir, dass das nicht so gut werden wird.
Ja, was soll ich zu Nelson Aguilar sagen? Also da bin ich raus, ne? Ich hätte ihn ja, widerwillig als Gewinner irgendwie deklariert, weil er einfach den Vertrag bekommen hat. Aber ich habe keinen Bock auf Nelson Aguilar. Also das weiß ja jeder, der uns hört. Ich finde ihn einfach komplett zum Kotzen. Und dementsprechend...
Ja, und jeder, der es vielleicht wirklich... Es wird, die Schnittmenge wird, glaube ich, nämlich ähnlich dieselbe sein. Und es werden sicher auch einige Upset-Hörer unseren Podcast verfolgen. Und da ich war vor 3 Wochen oder 4 Wochen... Yeah, Aguilar, wieder Wide Receiver One mit Bill Belichick und McDaniels und Cam Newton. Und ich habe ihn und ich habe ihn nur billig gekriegt und ich bin der König der Welt. Dann habe ich mir ein bisschen die Zahlen angeschaut. Analytics und Stats Matters und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass das eigentlich gar nicht so möglich sein wird, was der dieses Jahr gemacht hat, dass er dort wieder, ja, nur ähnlich irgendwie in diese Regionen kommt und war eigentlich nur noch Haas.
Ja, jetzt mussten bei dir aber natürlich trotzdem hypen, weil du hast ihn ja jetzt und musst ihn wieder loswerden.
Christian, you know the game, my friend, und deshalb ist er einer von den Top-Gewinnern, also ich sehe das ja, the sky is the limit. Hey, Bill Belichick, Dynasty, Patriots und so weiter, come on. Absolut. Wer soll ihm dort gefährlich werden? Endkill Touchback Harry, weil der macht keine Touchdowns, sondern der macht Touchbacks. Also, come on. Ey, Aguilar, der glänzt wie Gold.
Ja. Ach, herrlich. Ich versuche ja immer so ein bisschen die Under-the-Radar-Spieler zu nehmen. Ich habe wieder 2 richtige Pralinchen rausgepickt. Einer davon ist Keelan Cole. Keelan Cole geht zu den Jets. Ich bin gespannt, was Keelan Cole macht. Keelan Cole hatte mit 65,5% die beste Contested Catch Rate nach PFF, ist das, in den Jahren 18 bis 20. Die würde er zumindest bei Sam Darnold brauchen. Wir werden sehen, ob er die bei Zach Wilson auch braucht. Zach Wilson auf jeden Fall ein hervorragender Quarterback und ich glaube, der weiß Keelan Cole richtig gut einzusetzen. Ich glaube, Denzel Mims ist da die 1, Corey Davis die 2 und Keelan Cole könnte hinten raus so ein bisschen Value generieren. Letztes Jahr bei den Jaguars hat er ja tatsächlich, ja, war auf jeden Fall in einigen Wochen flex-worthy, wie wir sagen. Deswegen, ich glaube, diese Rolle kann er bei den Jets auch ganz gut ausfüllen und ich würde einen ganzen Late-Round-Shot auf Keelan Cole nehmen, tatsächlich.
Ich muss da leider widersprechen, weil ich glaube, dass er eher ein Slot-Guy ist bei den Jets. Und im Slot haben sie halt Jameson Crowder. Und ich glaube, da wird es schwer, den zu verdrängen. Bei den Jaguars hat es ja gut funktioniert mit Chark und Conley outside und Keelan Cole im Slot. Aber ich glaube, dass er da nicht, ja, die Target-Share nicht so sehen wird, wie du ja sagst. Also Corey Davis ist da, der ist für mich die 1, für dich die 2. Aber sagen wir mal, Corey Davis und Mims werden da outside bedient werden. Und deswegen sehe ich den tatsächlich nicht als Gewinner. Aber kann natürlich auch anders passieren.
Wo ich da irgendwie beim Christian bin, ist, da, wo ich am wenigsten investieren muss, ist sicher Cole. Und der könnte mir von dem, was ich investiert habe und was die Upside, ihr merkt, was ich da gemacht habe, ja, wo ich die größte Upside habe, wäre natürlich beim Cole. Weil ich sag's dir schon ganz ehrlich, was heißt das schon, wenn du der Einser bist von den, der Einser Wide Receiver bei den New York Jets, so wie Corey Davis.
Aber die kriegen jetzt einen neuen Quarterback.
Den, ja, nächsten Mahomes kann, auch, mit Zach Wilson. Auch möglich. Und das ist das Nächste, was ich immer sage. Auch Rookie-Quarterbacks ist für mich auch immer so ein, oh, okay, nicht meine Wide Receiver. Rookie-Quarterbacks, yeah, aber nicht in die Teams, wo meine Einser Wide Receiver herumrennen. Ja, ja. Bitte nicht. Das ist so meine grundsätzliche grundsätzliche Einstellung.
Quarterback ist wahrscheinlich die Position, die es am schwersten zu evaluieren gilt. Ne?
So ist es. Und am Ende des Tages wird es so sein, so wie du gesagt hast, die meisten Receptions wird haben Crowder und Corey Davis wird, weiß ich nicht, für das, was sie ihn geholt haben, wird er wahrscheinlich nicht erfüllen können, weil es ist nicht so, dass wir mit Corey Davis da das Rad neu erfunden haben. Der Typ rennt seit 5 Jahren dort umeinander und hat zum ersten Mal wirklich einmal eine Saison gehabt, die seiner Draft-Position gerecht wurde. Ja, da haben wir ja auch ewig gewartet auf so ein Breakout-Ding und ich kann mir eben vorstellen, Denzel Mims, glaube ich, war die ersten 6 Wochen oder was weg. Also seine Rookie-Saison ist auch erst dieses Jahr, meiner Meinung nach. Dann hast du eben Corey Davis, wo wir nicht wissen, wohin. Und Surefire, Jamison Crowder, der seine 50 Receptions sicher machen wird und seine, ja, wahrscheinlich ein paar Touchdowns, aber genug da, wo du sagst, die Baseline, PPR ist eher der sicherste Pick. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass du da mit Keelan Cole diese sneaky Route gehst, so mit Buschen, ja, ich bin auch dabei bei den Jets, ich habe nicht viel investiert, aber ich setze halt da meine paar Dollar, setze ich auf Keelan Cole und wenn es aufgeht, okay, und wenn nicht, dump ich den irgendwann einmal im Laufe der Saison. Ich finde, das Risiko und eben so Return on Investment ist bei ihm am besten. Es sind noch immer die Jets.
Das ist klar, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich habe noch einen, das sieht Raphael ganz anders. Den hatten wir letzte Woche, glaube ich, Raphael. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann genau. Das ist Josh Reynolds. Josh Reynolds hatte letztes Jahr 81 Targets für 52 Receptions, 600, ein bisschen mehr als 600 Receiving Yards, 2 Touchdowns. Er hat nicht die geilsten Stats jetzt auch, so 1,26 Yards per Route Run ist eigentlich ziemlich schlecht sogar. Ein A-Dot von 11,4. Keine Ahnung. Ich glaube, er wird als Wide Receiver 2, der er ja im Moment ist, wird er als Gewinner aus der Free Agency hervorgehen, weil ich glaube, die Statline von 600 Yards, die wird er knacken. Und damit ist er halt schon ein solider Flexer, in den ich dann auch wieder nicht viel investieren muss, weil Josh Reynolds wahrscheinlich irgendwie auch wieder keiner auf dem Schirm hat und der geht, weiß ich nicht, wo geht der in irgendwelchen Startup-Drafts oder so, 11., 12. spätere Runden, je nachdem, IDP, keine Ahnung, Offense meine ich jetzt nur. Ja, also da muss ich nichts investieren.
Du musst einmal kurz sagen, wo der jetzt ist.
Ach so, Entschuldigung, der ist bei den Tennessee Titans.
Dankeschön.
Okay. Ja, Tennessee Titans, also prinzipiell, ich glaube jetzt auch nicht, dass er einer der großen Gewinner ist, aber natürlich verbessert er ein bisschen so seine Situation. Why not? Er ist jetzt dort, ja, dann schon der Zweier. Wer seine Situation dort verbessert hat, ist AJ Brown, wenn der noch eine bessere Situation braucht. Ne? Noch einmal ein paar Tage weg mit Corey Davis, der wird sowieso zerlegen nächstes Jahr.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ich habe AJ Brown in meinem Dynasty-Ranking Top 3 in Wide Receiver, weil, ey, Mann, der Typ ist 23.
Ich habe ihn an 2. Ich habe ihn genau hinter Adams und dann AJ Brown.
Das ja, weil so der Ding. Typ ist eine Maschine. Du musst ihn nur den Ball zuwerfen.
Glaube ich auch.
Du kannst ihn sogar in den Rücken schmeißen. Der fängt ihn und läuft dann halt die 80 Yards. Joggt der in die Endzone. Ist halt ein kranker Mensch. Ja. Josh Reynolds, klar, seine Situation verbessert sich halt, ne, dass er halt mehr Targets sieht als bei den Rams, weil er da irgendwie die 3-4 war. Jetzt ist er die 2 noch, sagen wir mal. Wir wissen ja nicht, was jetzt im Draft noch passiert. Aber Hype bin ich da auf jeden Fall nicht. Aber ja, geht undrafted wahrscheinlich
jetzt, in den Draft. Aber jetzt spiele ich Christian und hau euch einen Namen hin und ihr könnt mich danach zerfleischen. Brandin Cooks ist für mich ein sneaky Gewinner.
Ja.
Und ich weiß, es scheint, dass er sein Quarterback verlieren wird, entweder an die Justiz oder an irgendwas anderes, an Commissioner Exempt List oder so. Aber ohne Will Fuller, ihr wisst das, ich glaube 40 Targets, 30 Receptions, XXX Yards, 400 und genug Touchdowns, wenn der nicht da war. Also ich glaube, Brandin Cooks, wenn er dort alleine bleibt, im Passing Game der Houston Texans, glaube ich, nicht so schlecht. Natürlich ohne Deshaun Watson. Und mit Tyrod Taylor muss man das ein bisschen nach unten korrigieren. Aber ich glaube, dass er sicher auch profitiert hat.
Ist die Riesenfrage. Die Riesenfrage ist, wer ist Quarterback? Wenn es Tyrod Taylor ist, werde ich es nicht unbedingt als Gewinner sehen. Wenn es Deshaun Watson bleibt, dann Riesengewinner, ne? Riesengewinner, weil Nummer 1 Anspielstation, klare Nummer 1, wird das meiste Target-Share sehen. Aber wenn es Tyrod Taylor ist, boah, dann müssen wir ein bisschen justieren. Ey.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht Deshaun Watson ist. Das stimmt. Ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht Deshaun Watson ist. Und ich glaube, also weder Gewinner noch Verlierer, aber in dem Sinne auf jeden Fall ein Gewinner, dass er einfach auch wieder so ein Typ ist, den wahrscheinlich super viele einfach downgraden werden. Und wenn ich ihn an dem Level halte, wo er jetzt schon war, dann ist er eben der Gewinner. Weil der ist einfach die konstanten Person über die letzten Jahre. Ne? Hervorragender, ich glaube, er hat jetzt wie viele Jahre in Folge irgendwelche 1000-Yard-Season gemacht. Also für Fantasy auch ein super Spieler, solider, was ist er, Wide Receiver 3 oder was weiß ich. Mit Upside dann eben in gewissen Wochen für viel mehr. Und von daher, ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, Stony. Also sehe ich ähnlich.
Du, Christian, hast du schon einen Podcast? Wollen wir einen Podcast machen?
Nee, du bist schon Raphael versprochen, glaube ich. Da muss ich mich an Luck wenden oder so.
Ich hatte mir überlegt, den Lucky hier hinzuholen. Ich habe dem auch viel Geld angeboten, aber er ist bei Stone Luck geblieben.
Der schätzt mich halt noch und meine dummen Ideen.
Aber wir können da mal ein paar Trades irgendwie mal gucken, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Christian gegen Lucky oder so.
First-Rounder.
Ja, für den First-Rounder vielleicht für einen Jahresvertrag oder so. Lucky gegen Christian oder da müssen wir ein paar verschiedene Möglichkeiten mal durchgehen. Ne?
Ja. Macht das mal, ihr könnt ja gucken, wer mehr Upset hat und dann
gehen wir die Sache. Also ihr seht, ihr seid bei Fantasy Podcast Island und heute ist die neue Couple
Night. Ja, genau. Die geht zur Feuerstelle bitte. Ja, da geht's richtig ab. Ich sag's euch.
Ich habe keine Ahnung, von der Rede, da bin ich komplett
raus. Trash TV, Mann!
Okay. Echt, Raphael, das Love Island ist einfach. Raus, du weißt es, Twitter war doch voll, glaube ich, die letzten. Naja, egal. Auf jeden Fall, da geht's richtig ab, sage ich dir. Kommen wir zu den Verlierern der Free Agency und da machen wir direkt mit einem weiter, würde ich sagen. Also jetzt fange ich mal an und ich nehme einen, der letztes Jahr noch mit Brandon Cooks zusammengespielt hat, das ist Will Fuller. Will Fuller ist für mich ein herber, großer Verlierer, einfach vor allem vordergründig einfach aus dem Grund, dass er jetzt statt Deshaun Watson hat, eben mit Tua Tagovailoa leben muss. Jo, und er hat trotzdem noch Devonta Parker auf der anderen Seite, also irgendwie, keine Ahnung, Will Fuller hat für mich extrem an Value verloren und ist sowieso, wird er 16 Spiele machen, das ist sowieso mal die Frage, aber ich will keine Verletzung projecten, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass ja, trotzdem für mich ein Verlierer.
Ja, und tatsächlich im Gegenzug ist für mich Devonta Parker ein kleiner Gewinner, ein sneaky Gewinner, weil Will Fuller ein guter Wide Receiver ist, das viel stretched, Aufmerksamkeit auf sich zieht und Parker dadurch profitiert, aber definitiv für mich auch Will Fuller eine ganz klare Verschlechterung von Deshaun Watson zu Tua. Also viel schlimmer geht's nicht, also viel schlimmer kann die Schere nicht auseinandergehen. Von daher ist er auf jeden Fall ein Verlierer und bleibt abzuwarten, wie da die Offense funktioniert.
True? Ja, hervorragend. Das geht
rüber. Also ich hab's dir vorher gesagt, wenn ich da kurz reingrätschen darf, Aguilar für mich einer der größten Wide Receiver Verlierer, aber auch Marvin Jones genauso. Ich glaube, immer wenn er 13 oder mehr Spiele gehabt hat, hat er 100 Targets gehabt, aber mit Stafford und mit diesen Lions, egal, ob das jetzt ein Lawrence ist oder irgendein anderer von den Rookie-Quarterbacks, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort dann ähnlich ist. Es ist eben ein Rookie-Quarterback und man muss sagen, Chenault und Chark werden dieses Jahr, Chenault, glaube ich, war auch letztes Jahr dann schon relativ gut mit 5 Touchdowns und 600-700 Yards, was er da gehabt hat, glaube ich, 50 Receptions. Chark kommt wieder zurück. Und ich halte noch immer sehr viel von DJ Chark, auch wenn ihm jetzt wieder viele vergessen haben, dass er ja nicht so stark sein soll, aber ich mag den Typen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass egal wer, ein Rookie-Quarterback nicht so aggressiv sein wird wie Matthew Stafford und das nicht so forcieren wird, den Ball tief zu werfen oder aufzustellen die ganze Zeit. Deshalb, Marvin Jones ist für mich eher ein Verlierer.
Ja, was für mich auch immer noch Chark und LaVisca schon bei Low in Dynasty und ich erwarte da einiges von den beiden und ja, Marvin Jones für mich auch ein Verlierer, hast schon alle Gründe angesprochen, werden auch für mich auch
Warte, dann lass mich Verlierer kurz, wenn du jetzt einen anderen nimmst, dann lass mich kurz da einhaken, weil ich glaube, weder Verlierer noch Gewinner, Chark und Marvin Jones, Marvin Jones war letztes Jahr auch schon so ein bisschen die kurze bis mittlere Option, da hat er richtig viel gesehen über die Mitte des Feldes und genau das ist das.
Weil sie aber dort auch eben keinen gehabt haben. Und, und genau das ist eben das. Wo soll er dort, weißt du, so, was ist sein Bereich? Das 1 gegen 1 ist eher Chark, glaube ich, der Mann, so wie Golladay war bei den Lions. In den kurzen Regionen hast du eben Chenault wirst das Problem haben, dass du den nicht wegkriegst. Und dann bleibt für ihn eben diese Mittel, Tief, irgendwie diese Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass dann halt, ja, mit einem Rookie-Quarterback das nicht so forciert wird.
Ja, den Case,
wie dann noch so zu füttern.
Den Case, den ich für ihn mache, ist, wenn sie tatsächlich Trevor Lawrence draften, wovon ich jetzt tatsächlich mal ausgehen würde, dann ist es meines Erachtens so, dass Trevor Lawrence tatsächlich Veteran-Hilfe, sage ich mal so plump, über diese Anspielstation in der Mitte, kurz bis mittlere Optionen sein muss, in so Crossern, was weiß ich, weil über die Mitte des Feldes hat Trevor Lawrence eben nicht viel gemacht im College. Es bleibt abzuwarten, ob er da performt, wie er da performt und das muss er in der NFL machen, weil das eben die wichtigste Zone im Endeffekt ist und deswegen glaube ich einfach, dass er da so ein bisschen Veteran-Hilfe braucht und benötigt und Vertrauen dann auch in diesen Veteran Marvin Jones haben kann, haben muss, haben soll. Und das ist einfach so, ich will jetzt nicht sagen, dass Marvin Jones ein Gewinner der Free Agency ist, ne? Davon sind wir ganz weit weg, aber ich sehe es halt so ein bisschen ausgeglichen. DJ Chark, ihr habt es schon gesagt, oder Raphael hat es eben gesagt, bei Low in Dynasty auf jeden Fall, DJ Chark für mich auch immer noch ein super Receiver. Shenault bin ich sowieso ganz krass von überzeugt, ich glaube einfach, die Offense wird ja generell ganz geil und ja, ich weiß nicht, also für mich tut sich da nicht viel an den ganzen Values der drei Leute. Okay, ich sehe
Zustimmung. Du hast uns zu schweigen.
Ja, ich sehe so ein bisschen, dich sehe ich ja, deswegen konnte ich vernehmen, das ist okay, Christian, ich sag mal nicht.
Nein, es passt. Es ist, und das ist auch das Nächste. Und das ist so ein kurzer so Ding, lasst Leuten ihre Meinungen. Und das ist auch sowas. Ihr müsst nicht die ganze Zeit auf Twitter oder etc. Bitte seid friedlich miteinander. Jeder hat seine Idee dahinter oder nicht. Und man muss nicht immer jeden davon überzeugen.
Außer wenn es gegen
Packers geht. Ihr könnt auch anderer Meinung sein. Es ist wirklich egal. Lasst die Leute leben. Es ist Fantasy, über was wir uns da unterhalten. Seid ein bisschen friedlich. Die Welt ist eh so crazy zurzeit und jeder probiert den anderen irgendwie zu erklären, wie gescheit er nicht ist. Also alle den Ball flach halten. Ich akzeptiere das und respektiere das, Christian. Und ich habe nicht die Weisheit gepachtet. Das war das, was ich mir zusammengereimt habe. Und es stimmt, wahrscheinlich wird er dort auch normal produzieren. Ich denke mir einfach nur so vom Abfall von Detroit Lions, du bist die Nummer 2, wenn nicht die Nummer 1, weil Golladay eh oft fehlt, zu jetzt ein Rookie-Quarterback mit diesen zwei Sachen, war für mich irgendwie eher, du bist vielleicht ein Verlierer. Sage ich jetzt einfach so. Ja. Aber alle deine Punkte waren schlüssig und
ja, also, glaube ich. Was Toleranz angeht, da bist du bei Upside falsch. Wir sind hier. Unsere Meinung ist auf jeden Fall die richtige. Deswegen, Raphael, hast du noch Verlierer?
Ja, ich hab einen ganz großen Verlierer. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber für mich einer der größten ist Juju Smith-Schuster. Zum einen, weil er nicht zu den Chiefs gegangen ist und zum anderen,
wolltest du mich
weil
jetzt die triggern, Nummer 3 ist. Oder? Ich merke, wie mein Puls schon wieder schneller wird.
Okay, also ja, genau. Zum einen, weil er nicht zu den Chiefs gegangen ist und zum anderen, weil er halt die Nummer 3 ist in seinem Team und ja, Fantasy-wise auch in der Wide Receiver 3 Region ist und ja, für mich hat er einen Step nach hinten gemacht, weil er hätte bessere Möglichkeiten haben können, wie zum Beispiel bei den Chiefs.
Stimmt. Ja, absolut. Also hatte ich zu Juju schon mein Rant oder ich glaube ja, ne? Also deswegen will ich mich nicht wieder reinsteigern in die ganze Sache. aber ja, also ich tatsächlich, bei den Chiefs wäre es einfach so geil gewesen für ihn, für Fantasy. Ja, und jetzt, was machen wir mit ihm? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was machen wir eigentlich mit der neuen News? Die habe ich auch eben vergessen. Sammy Watkins zu den Ravens? Steigert das da irgendwie seinen Wert?
Also niemand, der zu den Ravens geht, steigert seinen Wert. Ja,
okay.
Ist richtig. Das Einzige, was mich bei Sammy Watkins jetzt wirklich schon langsam stutzig macht und warum nicht schon alle anderen dort sind, wer ist der Agent von Sammy Watkins, verdammt? Und wer holt ihn da jedes Mal die Millionen raus? Ich glaube, das ist der nächste Millionenvertrag, den der unterschreibt. Und warum sind nicht alle Spieler bei diesem Typen? Das ist komplett irre. Jedes Mal Sammy Watkins, egal wo er hingeht, let's go. Das
ist wahrscheinlich derselbe Agent wie bei Chase Daniel. Die machen einiges richtig auf jeden Fall. Aber es ist gut für Lamar Jackson, so viel kann man sagen. Es ist gut für Lamar Jackson, aber für Sammy Watkins ist das jetzt nicht gut. Kann man gut als Verkaufsargument nehmen und sagen, der ist die Nummer 1 bei den Ravens und dann kannst du ihn gut verkaufen. Ja.
So, damit wären wir mit den Wide Receivern durch. Stoney muss jetzt auch gleich weiter. Deswegen, wir hassen Tight Ends. Ich weiß nicht, Stoney, willst du noch einen Grüße an die Tight Ends loslassen? Ansonsten würde ich dich fast entlassen.
Nein, ich ländigen Tight Ends, unnötige, tote Position, macht's draus, Tight End Flexes und was weiß der Kuckuck, weg mit denen. Es gibt genau 3, die da irgendwie relevant sind und die sind so relevant, dass sie dir alles zerstören können, was nur geht und der Rest ist irgendwas. Ein Haufen Müll, Tight Ends, elendigen Hunde.
Sehr gut. Das sagen wir diplomatisch ja, aber im Endeffekt hat Stoney es komplett auf den Punkt gebracht. Von daher, vielen Dank. Also wir werden gleich noch
Danke etwas euch
sagen, aber genau, vielen Dank, dass du da warst. Ich hatte richtig Spaß. Geiler Typ und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Viel Spaß bei Stoned Luck. Hört da gerne rein und
so ist es.
Danke.
Folgt uns überall und wartet, was da jetzt noch auf euch zukommt. Es wird crazy. @stonedluck überall, ihr findet uns. Und wo die meisten Leute sich aufregen, dort sind meistens auch wir irgendwie involviert mit irgendeinem Bullshit, den wir schon wieder verzapft haben. viel Spaß noch weiter bei der Folge und bei alle anderen Upside-Folgen. Danke, Burschen, für die Einladung und ja, bleibt friedlich.
Ey, wir danken dir.
Genau.
Danke, dass du da warst.
Peace. Danke, bis dann. Ja, wir machen dann weiter mit den Tight Ends und da habe ich tatsächlich nicht viel. Ich wollte es extra nicht vorziehen, weil Stoney ja eben gehen muss. Das war so die Trumpfkarte, die wir hatten, falls es hinten raus ein bisschen eng wird und die haben wir jetzt gerade genutzt. Ich habe noch Jared Everett, ist halt für mich ein Gewinner der Free Agency, weil er bei den Seahawks jetzt der Tight End
1 ist. Yes, baby, Everett, man.
Er wird auch Tight End 1 wahrscheinlich werden, aber das ist es auch, ne?
Ja, wie gesagt, das ist halt, geil, dass Stoney, ich wusste gar nicht, dass Stoney das auch so sieht, aber ich weiß nicht, Tonyan kann man vielleicht noch nennen, dass er zurück bei Rodgers ist.
Gestern hat mir übrigens mein Defensive Coordinator der Analytics League hat mir gesagt, man spricht ihn Tonyan aus.
Auf gar keinen Fall mache ich das.
Habe ich mir dann auch gedacht, ja, ne, das, da bin ich raus.
Es hört sich falsch an, so, weißt du, deswegen, also das mache ich einfach nicht, sorry so. Aber er könnte ein Gewinner sein, so wie gesagt, er war Tight End 3 overall mit 50 Receptions, 568 Yards und 10 Touchdowns, also wirklich keine gute Saison, deswegen macht eine Receiver Flex aus der Tight End Position. Aber er könnte wahrscheinlich einer der Gewinner sein, Robert Tonyan, weil er zurück bei den Packers ist.
Ja, Verlierer, natürlich der Klassiker, den alle sehen, Hunter Henry und Jonnu Smith, ne? Und ansonsten würde ich sagen, macht einen Receiver Flex draus, wie Stoney gesagt hat, etwas energischer tatsächlich noch. Wir sagen es ja auch schon seit längerer Zeit, von daher.
Lass uns noch mal kurz wenigstens über zwei, drei Wide Receiver noch quatschen, okay. Die ich noch auf der Liste hatte. War jetzt ein schneller Abgang, die haben halt Live-Aufnahme, deswegen kann man jetzt einfach sagen, komm, bleib noch ein bisschen länger hier. Die müssen ja auch dann noch ein bisschen vorbereiten. Genau. Ich glaube, die fangen jetzt, glaube ich, in ein paar Minuten an. Deswegen musste Stoney jetzt gehen. Aber lass uns vielleicht nochmal über Chris Godwin, Allen Robinson und Kenny Golladay sprechen.
Ja, Chris Godwin ist für mich ein Verlierer tatsächlich, weil er hätte so viel geile Optionen gehabt. Er ist ein hervorragender Wide Receiver. Wenn Antonio Brown zurückkommt, dann sowieso. Und selbst mit Scotty Miller und Tyler Johnson, glaube ich, ist das schon. Also, ich glaube, er hätte eine richtig geile Wide Receiver 1-Rolle irgendwo haben können. Oder zumindest mal eine gute Slot-Receiver-Rolle als Wide Receiver 2. Und ich glaube einfach bei den Bucks, weiß ich nicht. Also, wenn Player of Lane da wieder irgendwie der Receiving-Leader wird ich habe einfach kein Vertrauen in Bruce Arians. Ich glaube, es ist für mich ein Verlierer.
Ja, man muss vielleicht deswegen habe ich die drei jetzt nochmal im Ganzen genannt, also Godwin, Kenny Golladay und Allen Robinson. Das sind für mich alle Verlierer, aber nicht so, dass ich jetzt sage, das sind Wide Receiver 3 oder Low End 2.
Das auf gar keinen Fall, nein.
Genau, die sind für mich immer noch Top Receiver in den Top 20, sind sie alle drei noch drin, aber die hätten es halt jeweils besser haben können. Ne? Und Chris Godwin, er geht wieder zurück zu den Buccaneers. Mal schauen, was mit Antonio Brown ist. Wenn der auch noch dazukommt, dann wird es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger für das ganze Receiving Corps. Wenn Antonio Brown nicht zurückkommt, bin ich dann noch ein bisschen optimistischer tatsächlich, weil ich glaube, dass Tyler Johnson da nicht die große Gefahr sein wird, zumindest nicht so groß wie Antonio Brown. Und bei Allen Robinson quasi das Gleiche. Er hat ja jetzt die letzten zwei Jahre, die ganze Karriere nur Code Quarterback gehabt. Bekommt jetzt Andy Dalton wahrscheinlich ein Upgrade auf der Quarterback-Position, aber halt insgesamt hätte es halt viel besser kommen können für Allen Robinson. Ist trotzdem immer noch ein Redraft, ein Wide Receiver 1, das weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht durchgegangen, aber wahrscheinlich Wide Receiver 1, also Top 12. Und Kenny Golladay quasi das Gleiche. Ich glaube, das ist gut für Daniel Jones und für die ganze Offense der Giants, aber für ihn selbst glaube ich eher ein kleines Downgrade, jetzt kein hartes, dass ich sage, der ist jetzt irgendwie ein Wide Receiver 24 oder so, aber schon für mich jetzt nicht in der Wide Receiver 1-Diskussion, sondern eher so in der mit 2 oder High-End 2, so in der Region. Wie gesagt, alles ein bisschen, ein kleines Downgrade für alle drei, aber kein, wo ich jetzt sage, mit dem will ich nichts zu tun haben oder so.
Raphael, du hast es hervorragend ausgeführt. Ich hätte dem nichts hinzuzufügen, wenn du Kenny Golladay in der Wide Receiver 1-Region gelassen hättest. Also für mich dann auf keinen Fall, ich werde ihn nicht mehr auf 3 ranken, aber ich werde ihn krass runterstufen in dem Sinne, aber ich habe jetzt gerade kein Ranking vor mir, aber ich werde ihn auf jeden Fall, denke ich, als Wide Receiver 1 lassen. Also nicht wundern, wenn er jetzt in den Rankings irgendwie am Donnerstag oder Mittwoch, wenn sie rauskommen, ich weiß noch nicht genau, dann irgendwie auf 13, 14 ist. Deswegen, aber irgendwie so, ich glaube schon, dass er noch Wide Receiver 1 bleibt. Aber nichtsdestotrotz, ich hab dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Du hast es hervorragend ausgeführt. Genauso ist es. Also nicht zu viel am Wert verlieren, aber trotzdem halt irgendwie in gewissem Maßen Verlierer. Passt für mich hervorragend. Und Raphael, was machen wir nächste Woche? Starten wir in die Draft-Season?
Ja, wir starten in die Draft-Season. Es ist Draft-Season und wir haben jetzt, glaube ich, noch genau einen Monat. Ne? Wir haben den 29. Ich glaube, am 29.04. ist Draft, ne?
Boah, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Ich habe auf jeden Fall Urlaub am Freitag. Am 29.04. beziehungsweise in der Nacht vom 29. auf den 30. ist bei uns die erste Runde, ja, genau. Und dementsprechend haben wir noch genau einen Monat und haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Folgen offen. Da wird einiges kommen.
Da werden wir hart über Rookies sprechen.
Ja, zu unserem weiteren Vorgehen passt natürlich auch sehr gut die Mailback-Frage von Tino Saurier. Der fragt nämlich, ja, wie im Groben der Draft-Guide mit Julian aussehen wird, ob es ein NFL-Draft-Guide wird, auf welcher Basis, Setting-wise, wird der Guide sein und ob er vor oder nach dem NFL-Draft kommen wird. Und er wird, wir haben das mal so besprochen, quasi in der Woche des Drafts kommen. Werden das auch nochmal teasern dann in der letzten Folge vor dem Draft natürlich. Und es wird ein einfacher Guide sein. Ne? Also es wird, ja, die Frage nach dem NFL-Draft-Guide, verstehe ich nicht ganz. Also es wird natürlich Fantasy-wise sein, wir werden das keine Rankings reinbringen, sondern wir werden tatsächlich die Spieler vorstellen mit den Stärken, Schwächen, ein paar Stats reinknallen und eben unsere Comments vor allem, ne? Damit ihr wisst, was unsere Meinung zu den Spielern ist. Da werden wir natürlich eine Tendenz abgeben, wo wir den haben und so, aber die finalen Rankings werden wir natürlich erst nach dem Draft machen können und die werden auch nach dem Draft dann natürlich von uns kommen. Aber genau, so ist der Plan. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Willst du noch was hinzufügen?
Genau, das Coole auch bei den Rankings, die jetzt wahrscheinlich am Donnerstag rauskommen werden, ist halt auch, dass sie ständig aktualisiert werden. Ne? Das heißt, ich werde da natürlich auch schon meine Rookies ranken. Gerade auch bei Running Backs dann nach dem Draft noch adjusten, ne? Je nach Landing-Spot. Aber das Coole ist halt, die werden halt, ja, sobald ich eine Position ändere, werden die halt aktualisiert. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, auf jeden Fall auch die Dynasty-Rankings euch zu holen, beziehungsweise das Tier freizuschalten, wo es die gibt. Und der Draft-Guide wird natürlich überragend. Ne? Da werden wir unsere Evaluation reinpacken. Der Julian ist ja ein richtiger Tape-Grinder. Also das Wort wird ja oft missbraucht. Ja? Jeder ist ein Tape-Grinder, der irgendwie ein Highlight-Tape gesehen hat. Also der ist ein richtiger Tape-Grinder. Christian und ich sind jetzt nicht so drin wie Julian, deswegen ist Julian da dabei, damit ihr noch eine fundamentale Meinung dazu habt. Aber wir gehen natürlich mehr auf Stats, auf Advanced Stats, auf Analytics Stats und schauen uns noch ein paar Tapes an von den Spielern. Aber dieses harte Tape-Grinding, dafür ist Julian natürlich der optimale Mann. Und da werden wir unsere Meinung zu den Spielern äußern und wird ein geiles Ding auf jeden Fall.
Ja, genau so kann man stehen lassen. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Ich muss mal meine Frau fragen, wie es meinem Sohn geht. Der ist mir vor der Folgenaufnahme vom Klettergerüst gefallen, sieht dementsprechend richtig gut aus, ist mit im Gesicht gebremst.
Ja, der Arme. Ja, ich habe das Foto gesehen und ach Mann.
Ja, und das Schlimme ist beim Sturz, das mit dem Gesicht bremsen, das stört mich noch nicht mal so, aber er ist dabei, hat er irgendwie so seinen Nacken überstreckt. Also er ist ganz komisch aufgekommen. Das macht mir so ein bisschen Sorge, aber ich hoffe, das geht alles gut. Ja, keine Ahnung, ich werde mich mal informieren und
Du bist jetzt 2 Stunden weg gewesen einfach.
Ja, okay. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn die Draft-Season beginnt. Freut euch, wir haben auf jeden Fall Bock, wir freuen uns mega. Und dementsprechend bleibt nur zu sagen, bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.